Hi, this is Masha Slamovich. Please tune in to Catch Club at the next available time. Thank you.
Guten Tag, Ladies, Gents und Non-Binary Friends, zu einer neuesten Ausgabe hier im Catch Club des Independent Circuit. Mein Name ist der Drew und ich begrüße meinen Tag Team Partner für die heutige Episode, den Sebastian.
Ja, vielen Dank und schon mal Grüße gehen raus an der Stelle, um den guten Morbo zu zitieren. Ne? Blutsport ist wieder auf dem Programm.
Blutsport ist wieder auf dem Programm, genau.
Ja, inzwischen haben wir es ja relativ häufig. Ich glaube, da haben wir ja auch schon mal drüber geredet, ja, dass wir vielleicht ein bisschen die Gefahr sehen, dass es zu häufig wird.
Ja, es ist ein bisschen sehr overused. Ich glaube, mit der Japan-Show waren es 4 Bloodsport jetzt.
Genau, es waren 3 reguläre plus Japan.
Das finde ich schon ein bisschen viel. Ich glaube, 2 wäre so, also 2 reguläre wäre so, fände ich, würden reichen. Also so eine zum Mania-Wochenende, das ist ja immer, und dann vielleicht eine so um den Sommer rum und dann vielleicht nochmal so ein Japan-Ding vielleicht dann Ende des Jahres oder umgekehrt, ja, dann halt vielleicht im Sommer das Japan-Ding, so wie dieses Jahr, und Ende des Jahres nochmal Bloodsport. Ich finde, das würde reichen. Ich bin jetzt noch nicht an so einem Punkt, dass ich sage, ich bin sehr krass overused, aber es fehlt nicht mehr viel, glaube ich.
Es ist halt auch irgendwie so ein Konzept, wo ich finde, das kannst du nicht zu oft bringen, weil es dafür zu speziell und zu anders ist.
Ja, ist richtig. Also, ich meine, zum Beispiel, die WXW macht ja auch nur einmal im Jahr Ambition. Das ist ja das, womit man es am ehesten vergleichen kann.
Es gab doch noch mal, glaube ich, auch schon Jahre, wo es 2 gab, oder?
Es gab noch mal Jahre, wo es 2 gab, aber seit einigen Jahren ist das ja mittlerweile so. Ja. Das war auch, wir hatten das auch mal an einem Tech- oder an einem Oktoberwochenende und am Karat-Wochenende. Aber genau, dadurch, dass man jetzt halt Femme Fatale dann quasi fest als zum Oktober, ja, oder September oder Herbstwochenende zumindest hat, hat man das dann gedroppt. Da finde ich das aber okay. Also ich finde, so ein bisschen einmal im Jahr reicht, da freuen wir uns dann alle drauf, da hat man dann auch richtig Bock drauf. Und das, finde ich, ist dann auch fein.
Das war nämlich das erste Mal, dass Daniel Maccabi in Oberhausen war bei dem Wildcard Ambition bei Tech. War es Tech League oder Tech Festival 2019? Ich weiß es nicht mehr.
Tech League 1 vorbei, keine Ahnung. Und sie hatten ja auch mal
dieses Verfluchte, wo 19.000 Leute ausgefallen sind.
Ach, das, ja. Ich kann auch sein, dass das noch Tech Fest war. Ich bin mir jetzt aber nicht, oder noch Tech League, ich weiß es gerade nicht ganz genau.
Ich weiß es auch nicht.
Genau, und die hatten ja mal eins bei irgendeinem SummerSlam-Wochenende, der dann auch in Toronto war. Da hatten sie auch Ambition dann irgendwie. Da hatten sie, glaube ich, so ein Doppelheader Ambition und eine reguläre Show. Da war auch der in den Maccabea dabei. Das war, glaube ich, da, wo irgendwie, genau, wo Kohlenberg ihm noch irgendwie so last minute irgendwie angeschrieben hat, ob er noch wrestlen will.
Genau, da hatten die eine reguläre Show und ein Ambition.
Das war, glaube ich, sogar das, was Walter damals gewonnen hat, ne?
Die reguläre Show war das, wo Felix gesagt hat, so, ja, willst du nicht wrestlen? Und der hat nicht in seine Nachrichten geguckt und sieht dann 30 Minuten vorher auch übrigens. Genau, das war die Geschichte. Das war ja gleiches Jahr, das war im Sommer 2019. Wo da der SummerSlam war.
Hatten wir da ja auch 3 Ambitionen in dem Jahr, oder?
Ja, genau. Wir hatten 3 Ambitionen in dem Jahr, 2 in Oberhausen und das eine in Toronto.
Ach, krass. Ja, wild. Ja, hat man dann aber auch gemerkt, dass das dann vielleicht zu viel ist. Gut, ich meine, das, ja, war natürlich ein bisschen andere Voraussetzungen. Das war dann so ein Sonderding, wo man es dann vielleicht dem amerikanischen oder beziehungsweise dem kanadischen Publikum dann halt,
genau,
zeigen wollte. Ja, aber ich finde, das ist dann so, also man muss da ein bisschen aufpassen, dass man das vielleicht nicht overused, aber naja, GCW zu sagen, dass sie zu viele Shows haben, ne, also.
Wasser macht nass, ne?
Ja, genau, ne? Deswegen, ja. Aber bevor wir über Platz, ich fände ja auch mal richtig geil, man hat ja die Beziehung zu WXW so ein bisschen, ich fände ja mal so eine Ambition vs. Bloodsport Show fände ich richtig geil. Also dann hat der Ring nur so 2 Seile oder so. Aber
Ja, das war spannend, das stimmt.
Fände ich mal ganz cool, weil, also, es ist natürlich das, was am ehesten dazu passt, aber ich finde auch, Bloodsport und Ambition haben schon so ein paar gewisse Unterschiede. Also, für mich ist Ambition, um nochmal ein bisschen abzuschweifen, einfach so das reinere Shoot-Style, und Bloodsport ist so ein bisschen rauer, so ein bisschen dreckiger, fast schon wie so ein Underground-Fight-Club so ein bisschen.
Ja, Bloodsport ist halt mehr straßenkampfmäßig, ne?
Genau. Da gab es schon die Unterschiede. Aber bevor wir halt ausführlich über Bloodsport reden, gab es ja am Tag vorher noch eine Show. Nämlich WXW Dream. WXW sage ich jetzt schon, wow. Ja, WXW American Dream. GCW Dream On. War eine interessante Show, weil es aus einer interessanten Location war, nämlich aus dem American Dream in East Rutherford, New Jersey. Das ist die zweitgrößte Mall in Amerika.
Richtig, und ich glaube, die Mall, die ist direkt neben dem Stadion, wo auch schon WrestleMania stattgefunden hat in East
Rutherford. Ja, das hat Jimmy Lloyd in seiner Promo gesagt. Er hat gesagt, so, genau. Der wahre American Dream, der ist ja um die Ecke im MetLife Stadium. Ja, ja. Genau. Das ist ja technisch, also das ist ja theoretisch gesehen, ist es ja in, oder geografisch ist es ja in New Jersey, ist aber, glaube ich, das Stadion dann der Mets, die sind ja eigentlich ein New Yorker Team, wenn ich es richtig.
Es ist halt so ein Vorort von New York, aber die heißen halt Mets, aber spielen halt in East Rutherford.
Genau. Und ja gut, New York City ist halt viel zu groß, da passt halt so ein riesiges Stadion wahrscheinlich nicht mehr hin.
Zugebaut.
Ja, genau, es ist zugebaut. Und ich meine, das ist ja auch egal. Deswegen hieß ja auch die eine WrestleMania, die da in dem Stadion war, hieß, glaube ich, WrestleMania New York / New Jersey, glaube ich.
Ja, ich glaube auch.
Weil es dann halt zu New York gehört, aber halt eigentlich New Jersey liegt. Ist ja auch scheißegal. Also so erstmal so, wie fandest du das Venue so? Wie war so dein Eindruck von dem Ding, Sebastian?
War auf jeden Fall eine coole Atmosphäre. War auch ziemlich voll. Ich meine, man kann bei solchen Shows immer schwer sagen, wer da wirklich auf den Stühlen sitzt und wer halt nur vorbeiläuft.
Ja.
Aber die Atmosphäre hat mir echt gut gefallen. Auch mit der Rolltreppe und so, das fand ich alles sehr cool.
Das war geil. Die sollte ja später nochmal einen wichtigen integralen Punkt spielen. Ich fand das auch geil. Auch das. Irgendwie war die Show ja auch quasi for free, weil du konntest dich ja auch einfach oben in die oberen Etagen einfach an den Balkon stellen und einfach runtergucken. Da war zwar so ein abgetrennter Bereich, klar, für den Bereich mit den richtigen Sitzplätzen, so musst du dann halt bezahlen, aber es kann dir ja keiner da das kontrollieren, wenn du dich da oben hinstellst. Und das haben ja auch ein paar gemacht und so, warum dann auch nicht halt, ne?
Ich glaube auch, dass das durchaus gewollt war von GCW, dass man da durchaus auch so ein paar Laufkundschaft mäßig abgreifen wollte.
Klar, bietet sich ja auch an, warum denn halt auch nicht? Also da bleiben bestimmt ein paar Leute, die denken so, okay, was geht denn da ab halt, ne? Gucke ich mir mal halt ein bisschen an, ob man dann so viel von den Balkons oben noch sieht, das ist dann natürlich eine andere Frage, aber ja. Finde ich cool. Ich fand das Venue, sagen wir mal in Anführungszeichen, auch sehr, sehr cool. Das ist jetzt nichts, was man irgendwie jede Woche machen kann. Aber wenn man mal sagt, keine Ahnung, man ist da irgendwie einmal im Jahr oder sowas, dann finde ich das eigentlich schon ganz cool. Hat natürlich auch krasse Vibes an die erste Nitro-Ausgabe, die ja in der Mall of America war. Genau. Die ja quasi spiegelverkehrt gefilmt
worden. Wo ja First Wrestling in den letzten Jahren auch immer mal wieder Shows gemacht hat.
Genau, da hatte ich die erste Show, die da war, hatte ich auch gesehen.
Ja.
Und die haben, glaube ich, schon eine zweite auf jeden Fall, eine dritte weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber eine zweite gab es auf jeden Fall.
Ja.
Und find ich geil, also mal ein bisschen auch so andere Location, wie gesagt, wenn du das jetzt jede Woche bei irgendeiner Indie-Show sehen würdest, dann verliert das natürlich seinen Reiz, aber so finde ich das schon ziemlich geil.
Ja, auf jeden Fall. Ich mag solche Locations. Ich mag auch, es gibt auch kleinere Ligen, die teilweise dann in so Provinz-Malls veranstalten. Da gibt es zum Beispiel dieses Upstate Wrestling, heißen die, glaube ich, aus New York State. Und was ich auch immer sehr, sehr gerne mag, sind so Shows vor so Minor League Baseball-Stadien.
Das finde ich auch geil. Grüße gehen raus an Global Force Wrestling.
Shikara hat mal eine ganze Tour gemacht im Sommer 2019, wo die nur vor so Minor League Baseballstadien Shows gemacht haben.
Shikara hat das mal gemacht. Ring of Honor hatte ja auch einmal im Jahr ihre Field of Honor Shows.
Genau.
Die hat das auch mal und die damalige Liga von Jeff Jarrett, Global Force Wrestling, die hat auch mal so eine Tour.
Ja.
Dadurch. Kennst du dazu eigentlich den Witz von Jacobi, den er mal gemacht hat bei einem Fanfest?
Nee.
Da hatten die damals bei den, das war noch bei eins der ersten Herbstwochenenden, das war da, wo das noch, ich glaube, das war die erste Tech-Tournament noch. Das war's 2016. Nee, 2015 oder 16. Das, was Zack und Walter gewonnen haben dann. Und da gab's halt noch so ein bisschen so Rahmenprogramm drumherum, so mit Q&As und so mit den Gesellschaftern. Und WXW wurde in dem Rahmen als Global Force Wrestling gestartet, auch als so eine Partner-Promotion von denen vorgestellt. Da ist ja nie was draus geworden, außer dass halt Also doch, bei einem Superstars war mal Sanjay Dutt als Global Force Wrestling Next Gen Champion da. Ja, gut.
Stimmt,
Und dann wurde halt gefragt, ob man sich dann vorstellen könnte, dass Global Force auch mal irgendwie für eine Tour oder für eine Show irgendwie nach Deutschland kommt im Zuge dieser Partnerschaft. Und dann hat Jakobi aus Spaß gesagt, ja, man hatte das überlegt, hatte da mit Jeff Jarrett gesprochen, der übrigens im Zuge dieser Koop auch tatsächlich ein paar Mal ja in Deutschland war, also bei der WXW.
Ja.
Hätte man sich halt da mal kurz geschlossen. Man hat dann aber halt herausgefunden, dass man in Deutschland keine geeigneten Baseballstadien dafür hat.
Das ist ja, gut.
Das war ein schöner Witz und jeder hat das doch als Witz verstanden, aber das Geile war, dann haben irgendwelche amerikanischen Newsseiten das halt als eine richtige News verkauft, dass er halt gesagt hätte, dass es zu keinem Koop-Schuss gekommen ist, weil Deutschland keine Baseballstadien hat. Und das finde ich einfach noch viel lustiger.
Das ist gut, ja.
Das ist gut. Wir hatten uns jetzt hier vorgenommen, dass wir bei Dreamman jetzt nicht über irgendwie jedes Match hier sprechen, aber wir können ja so ein bisschen einfach durchgehen. So, vielleicht overall, wie fandest du die Show denn?
Die Show hat bei K-Trash eine Bewertung von 7,00 und ich finde, das trifft es ganz gut. Ich habe auch 7 Punkte gegeben. Ich fand halt die Show an sich gut. Mhm. Es gab Matches, die mir gut gefallen haben. Ich fand zum Beispiel, dass es relativ gut losging. Ich fand, der Opener war schon eins der besseren Matches. Mhm. Ich finde, Garbage Daddies gegen Los Desperados war mein Match of the Night. Das fand ich richtig gut. Mhm. Sydney Akeem gegen Mike Bailey, das war halt Akrobatik, aber unterhaltsam, auch wenn bei Sydney Akeem vielleicht nicht immer alles hundertprozentig gepasst hat, aber wenn man bedenkt, was der bei WWE gemacht hat, muss man schon sagen, krass, die haben ja mal gar nicht gezeigt, was der konnte bei WWE.
Ja, verrückt.
Ich meine, der Mann war beim Cirque du Soleil, dass der athletisch ist, das liegt auf der Hand, ne?
Klar.
Da muss ja schon sehr, sehr guter Athlet sein. Und es gab auch danach noch Sachen, die mir gefielen. Ich muss zum Beispiel sagen, Violence is Forever gegen Janelis, das war auch eins der besseren Matches, weil Joey sich auch in Tag-Team-Matches meistens ein bisschen mehr zurückhält und nicht völlig over the top geht und auch was die Zeit angeht, 13:40 war völlig okay dafür. Das Hardcore-Match war anständig für das, was es war. Masha Selmovic gegen Santana Jackson war ganz witzig im Co-Main-Event. So. Jetzt kommen wir mal zu den Sachen, die ich ein bisschen schwierig fand. Mhm. Zu der großen Sache kommen wir am Ende. Also zu der Rolltreppensache.
Mhm.
Cardona gegen Menders. Ich finde, das war sogar noch eins der besseren Cardona-Matches in letzter Zeit, aber wir sind wirklich inzwischen an dem Punkt, wo man sagen muss, der Cardona-Act hat sich ganz schön abgenutzt.
Total.
Und ich habe auch hier wieder gesehen, das Unterhaltsamste an dem ist Broski Jimmy. Das muss man ganz klar so sagen.
Ja.
Und dann kommen wir zu dem, was wrestlerisch und so klar am schwächsten war. Dieses ganze Konvolut, was Lil Guido, Ricky Morton und dann Griffin McCoy und Kerry Morton involvierte. Ich meine, das Positivste an dem Tag-Match war, es war jetzt wenigstens nicht äußerst lang. Und deswegen war es so, dass ich dachte, waren jetzt irgendwie die krassen Abwachs drin. Nee, war okay, war gesehen und vergessen. Aber, also das ist jetzt wirklich nicht böse gemeint, aber ich sag mal ganz ehrlich und ganz legit, Ricky Morton ist immer noch besser als sein Sohn.
Ja, und ich habe ja so gedacht...
Das ist schon krass, wenn man überlegt, wie alt Ricky Morton ist.
Ja, das ist schon hart auf jeden Fall. Ist das so, ich habe dann so gedacht, so ist doch gar nicht so schlimm, der wrestelt doch irgendwie erst so 3-4 Jahre oder sowas. Der wrestelt halt schon 8.
Ja.
Also, ne, der hat fast das Jahrzehnt voll, ne? Also, und dann denke ich mir so, okay, nee, da muss dann schon irgendwie mehr kommen. Und vor allem, wenn dein Vater dann Ricky Morton ist, ne? Dann hat man ja auch irgendwie. Ja, so, schon so eine gewisse Erwartung oder sowas irgendwie auch, ne?
Ja, also wenn du halt überlegst, dass Kerry Morton nur ein Jahr länger wrestelt als MJF, ist das halt schon.
Ja.
Ne?
Ja. Gut, ob jetzt MJF so.
Eher weniger, sorry. Also, MJF wrestelt ein Jahr länger, aber trotzdem.
Ja. Also, das ist schon. Nee, also. Und dann packen sie ihn noch mit dem bestmöglichen Partner zusammen, wo man das bestmögliche raushauen kann, mit Griffin McCoy.
Die beiden sind auch der Beweis dafür, dass Minus und Minus nicht immer Plus ergeben.
Ja, ja, genau. Gegensätze ziehen sich an, auf jeden Fall, ey.
Oh.
Also so.
Das war doch, ohne Scheiß, dieses Match war auch die Karriere von Griffin McCall und Kerry Morton bei GCW in a nutshell. Irgendwie sneaken die sich immer auf der Karte und du fragst dich später, wie haben sie das jetzt wieder geschafft?
Ja, was hat Griffin McCall gegen Brad Lauderdale in der Hand?
Obwohl ich fairerweise sagen muss, Griffin McCall ist schon noch besser als Kerry Morton.
Ja, ja. Also das tut sich dann irgendwann nicht mehr so viel, aber ja, schon, also doch.
Weil der Punkt ist bei Griffin McCall ist halt eher der Punkt, er ist halt nicht spannend. Er ist ja wrestlerisch per se alles andere als schlecht.
Nö, ist halt egal, ne?
Das muss man fairerweise sagen, nur er hat halt, da kommt halt als Charakter nix rüber. Die Matches an sich sind jetzt selten, dass man sagt, boah, das ist handwerklich schlecht. Aber ich finde Kerry Morton auch wrestlerisch nicht dolle.
Nee, tatsächlich nicht, nee.
Deswegen, ja. Also das war halt eine Sache, wo ich sage, ja. Und ja. Das Letzte, was ich ja noch anmerken muss beim Negativen, ist, an sich fand ich das Main Event ja cool. Also das Match selbst fand ich ziemlich gut. Hätte so vielleicht sogar eins meiner liebsten Matches von der Show werden können. Und dann kam das Finish.
Hm.
Also, ja. Es ist absolut okay, dass hier irgendwie Ellie eingreift, nachdem sie gegen Effie geturnt hat. Verständlich, ja. Dass sie Effie umhaut, verständlich. Ja. Aber dann ist Brad Lauderdale full Russo gegangen. Und das waren wirklich so, das waren Swerves der Swerves wegen.
Ja, genau.
Weil dass Ellie dann noch Vince Warner umhaut und den Referee umhaut, das hat null Sinn ergeben. Null.
Komplett gar nicht.
Und vor allen Dingen, das passiert und die Show ist vorbei. Wo ich mir denke, sie hat ja nicht mal eine Promo gehalten. Sie hätte ja irgendwie so eine 0815 Standard-Promo halten können von wegen, ja, mir sind alle egal, es ist Zeit für Ellie an Ellie zu denken und ich hau jetzt alles um, was mir im Weg kommt. Das wäre zwar immer noch nicht super sinnvoll gewesen, aber es wäre zumindest irgendeine Erklärung gewesen. Aber da war ja gar nichts.
Nö. Ach gut, das ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja noch, bis die große Hammerstein-Show ist Mitte Januar, haben wir ja noch 11 Shows.
Ich glaube, jetzt sind es nicht mehr 11, am Wochenende schon welche waren, oder?
Ja, gut, ja, dann sind es wahrscheinlich immer noch 9 oder 10, aber.
Ja, ja.
Alter. Ja, ich stimme dir da auf jeden Fall zu, was die Sache, das ist halt so. Nee, das macht halt null Sinn. Und jetzt haben wir dann ja auch beim Hammerstein, haben wir dann jetzt ja auch einfach dann Effie gegen Ellie Catch und der Sieger trifft dann am gleichen Abend halt auf Mance Warner. Das schreit doch auch schon wieder nach irgendeinem Bullshit.
Weißt du, was ich da ganz harte Vibes hab?
Was denn?
Ja, Brad Lauderdale. Was?
Ja, sag.
Brad Lauderdale will WrestleMania 30 rekreieren.
Genau, mit Daniel Bryan, der erst gegen Triple H gewinnt und sich dann in Main Event den World Title holt. Genau, genau das war auch mein erster Gedanke.
Der will Effie zu seinem Daniel Bryan machen.
Ja, genau. Und jetzt nach dem ganzen Kram, der da sowieso passiert ist, wahrscheinlich jetzt noch mehr.
Wollen wir kurz drüber reden?
Ja, komm, lass mal kurz
drüber reden. Wollen wir erstmal über die Szene quasi, was passiert ist mit der Rolltreppe und dann ergibt
sich alles. Ich würde einfach noch ganz kurz sagen, ich würde eigentlich bei allem zustimmen, was du gesagt hast.
Ja,
man kann auch sagen, die Garbage Daddies gegen Violence is Forever ist dann auch für den Hammerstein gebucht worden. Wobei mir jetzt nicht so ganz klar ist, ob das jetzt der Cash-In wird von Cole Roderick's Wrestling oder nicht. Sidney Akeem hat dann auch noch quasi irgendwie einen Gegner gefordert, kriegt jetzt bei der Hammerstein-Show El Hijo del Vikingo. Wird halt also auch Nüsse.
Das ist aber ein guter Gegner, der gut zu ihm passt, das muss man sagen.
Ja, also stilistisch wird das geil, ne?
Ja.
Ja, und dann, ja, Sebastian, erzähl doch mal, was dann passiert ist, worüber die Wrestling-Welt gesprochen hat dann.
Ja, also erstmal vor dem Match, was wir schon angesprochen haben, Cardona gegen Mendes, Broski Jimmy wurde dann unterbrochen und zwar kam dann jemand wie Lex Luger bei der ersten Ausgabe von Monday Night von der WCW die Rolltreppe runter und es war Ricky Starks.
Das an für sich war ja ein wirklich geiler Moment, weil es auch überraschend kam, auch die Theme, die dann gehört hat, dieses The Revolution is televised und jeder wusste direkt, wer es ist halt, ne, weil man das halt kennt. Dann auch der Moment, erstmal, er ist da an der Rolltreppe, hat noch so eine schöne Louis Vuitton Einkaufstasche in der Hand. Genau in dem Moment, das konnte nicht besser getimt werden, kommt da so ein Kilo die Rolltreppe hoch, der Ricky noch einen Facepump gibt. Also so vom Auftritt und so her war das ja, also von der Präsentation, wie es angefangen hat, war das ja richtig geil einfach.
Ja, man muss auch sagen, die Promo war auch super, die er gehalten hat.
Ja.
Also das
Jimmy Lloyd, der hat genau das richtig gesagt, der sagt, müsste nicht irgendwie 3 Blocks weiter beim Catering sein, weil ja an demselben Abend auch AEW veranstaltet hat, da war ja Full Gear.
Ja. Also das war... Erzähl weiter. Das war super, wie du schon sagst. Was Jimmy auch gesagt hat, dann die Promo von ihm, wo er auch sagt, ja, I'm a Generation Superstar und sowas. Also ich fand die Promo sowohl inhaltlich als auch, wie er es vorgetragen hat, echt sehr, sehr stark.
Ja.
Ja. Und das Ganze ist ja am Samstag passiert und der Name der Show war ja Dream On. Mhm. Jetzt übersetzen wir es mal ganz lose auf Deutsch und sagen, träum weiter. Und träum weiter hat sich dann auch AEW am Anfang der Woche gedacht. Wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, wie es bei dir war, das hat ja auf Sachen gefußt, die vorher passiert sind. Ich habe aber von den Sachen, die vorher passiert sind, erst erfahren, als diese Meldung kam. Was war dir auch so?
War mir auch so tatsächlich. Also das war ja, glaube ich, in diesem Effie-Podcast. Ich glaube, der heißt ja Weekend with Effies oder sowas.
Genau.
Und genau, ich habe es auch erst danach mitgekriegt. Haben sie vorher schon die Ricky Starks Matches announced oder wurde dann erst quasi im Nachhinein gesagt, was geplant war?
Es gab Matches, die announced waren, es gab Matches, die unannounced waren. Das haben sie aber auch in der Mitteilung so kenntlich gemacht. Okay. Also erstmal, und man muss ja sagen, hier gibt's quasi die Vorgeschichte und die Vorgeschichte der Vorgeschichte.
Genau.
Weil, also erstmal, was ist passiert? Ich glaube, es war ja dann am Montag oder am Dienstag, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, dass AEW dann verkündet hat, ja, oder beziehungsweise GCW hat verkündigt, AEW hat Ricky Starks von den announced Bookings und den noch nicht announced Bookings abgezogen, unter anderem Hammerstein Volvo. So. Jetzt erstmal die Vorgeschichte. Schon bevor der Auftritt von Ricky Starks war, hatte sich Effie, glaube ich, auch schon öffentlich und ich glaube, Brad Lauderdale so ein bisschen auch in Tweets oder ähnlichem darüber beschwert, dass ja AEW, die machen ja nicht nur hier Final Battle, kurz vor Weihnachten im Hammerstein Ballroom, wo man noch sagen kann, ja, ist AEW, gehört zwar dazu, aber ist Ring of Honor, gehört zwar dazu, aber ist nicht komplett AEW. Aber dann haben sie ja auch noch, ich glaube, sowohl Dynamite als auch Collision, was dann da getaped wird, ne?
Bei Dynamite weiß ich jetzt, glaube ich, gar nicht. Also entweder ist es Dynamite und Collision oder ist es Collision und Rampage, aber da werden auf jeden Fall ein paar Shows getaped.
Okay, da werden auf jeden Fall Weekly Shows getaped, ja. Genau. Und das ist ja relativ kurz dann vor Weihnachten und im Januar ist ja die Hammerstein Ballroom Show und aus dem GCW-Umfeld, also Effie und Lauderdale und so, gab es dann so ein bisschen so, ja, das fänden sie nicht cool, weil hinterher gehen dann Leute zu ich habe übrigens mal geguckt, es ist tatsächlich es ist Collision, genau, das ist im Hammerstein Ballroom, es ist Rampage, das ist im Hammerstein Ballroom, und es ist auch Dynamite, es werden alle
drei. Alles drei, okay.
Ja, tatsächlich. Und ja, sie fänden das halt nicht gut, weil die Leute halt vielleicht auch aus finanziellen Gründen oder ähnlichem sagen, ja, wenn AEW ist, gehe ich zu AEW und gehe deswegen nicht zu GCW. Ja. Das war erstmal so der Grundtenor. Und kurz bevor dann AEW Ricky Starks abgezogen hat, hatte Effie halt da ein bisschen stärker gegen geshootet. Mhm. Und hat unter anderem so sinngemäß gesagt, von wegen in Richtung Tony Khan, ja, sein Vater bezahlt ihm halt 1 Milliarde, damit er fernbleibt quasi, ja. Also damit genau. Er quasi, ne?
In den Ruhe lässt quasi so.
Ja, genau. Jetzt muss ich erstmal vorweg sagen. Ich finde, dass keiner hier gut aussieht.
Nein, sie sind alle dumm. Also. Ich finde auch, um mal auf die, jetzt, wenn man jetzt mal nur auf diese Aussagen von Lauderdale da geht, mit dem Hammerstein, diese Sache, ne? Wenn du halt jemand bist, der mit AEW gut zusammenarbeitet und auch viele von den Talents bookst, dann ist man, was sowas angeht, vielleicht einfach generell ruhig. Vor allem macht man es vielleicht nicht öffentlich. Das ist halt die Sache, ne? Finde ich ja, halt irgendwie schwierig.
Es ist auch noch ein ganz anderer Punkt. Also, ich kann verstehen, dass sie es jetzt nicht so gut finden. Das kann ich verstehen. So.
Ja, das ist ja auch okay.
Dann ist das Erste, wenn ich dann aber schon die Kritik habe, soll ich es nicht öffentlich machen. Das ist das Erste.
Ja.
Das Zweite ist, ich finde es schwierig, AEW hier die Absicht zu unterstellen, sie hätten das gemacht, um GCW zu schaden.
Glaube ich auch nicht. Nee,
das ich glaube persönlich, AEW macht einfach, was sie machen wollen. Die gucken gar nicht nach links und rechts. Und es waren einfach zufällig die gleichen Termine, zumal du weißt, jetzt hat GCW das als erstes verkündet, okay. Du weißt ja aber nicht, ob nicht vielleicht die AEW-Sachen schon vor der Verkündung von GCW lange feststanden und die einfach nur einen anderen Verkündungszeitraum ausgewählt haben. Dass die also unabhängig voneinander einfach beide auf die Idee gekommen sind, genau, diese Shows zu machen. Und ich sage jetzt mal, in Hammerstein Ballroom zu gehen, das ist jetzt auch keine Weltneuheit-Idee, die noch nie einer gemacht hat oder die von der Wrestling-Promotion jetzt völlig ungewöhnlich wäre.
Ja, vor allem für Ring of Honor war ja, bevor die von AEW gekauft sind, waren die ja oft da. Die hatten ja viele Pay-Per-Views und sowas da. Also das ist genau, ja, das kommt ja jetzt irgendwie nicht aus dem Nichts. Das hat ja auch, was Ring of Honor angeht, eine gewisse Geschichte.
Richtig. Also das ist erstmal der Punkt. Ich würde Ihnen da keine böse Absicht unterstellen. Nein, dann kommt auf gar keinen Fall. Dann kommt noch dieses Argument, was GCW dann gebracht hat. Was, Effi? Also irgendwie kam man dann dieses Argument in die Debatte, ja, AEW macht das quasi, sie würden quasi das machen, um eine kleinere Liga unten zu halten. Und die würden quasi in das Heimgebiet oder in die Vorherrschaft von dieser Indie-Liga kommen, um der quasi zu schaden und ohne Rücksicht auf Verluste und so. Ja. Also da habe ich mir echt gedacht, ja, aber was macht GCW denn mit den Indie-Ligen in all den Regionen, wo sie sind?
Genau, das ist doch genau das, was Brad Lauderdale auch macht. Da wird doch auch nicht drauf geguckt, ob irgendwie eine andere Promotion, die da beheimatet ist. Also GCW hat ja auch eine Heimat mit New Jersey, aber die sind ja trotzdem überall, ne? Also die haben jedes Wochenende eine Show irgendwo anders. Und da wird doch auch nicht geguckt, ob an dem Wochenende irgendwie eine andere Liga eine Show hat, dass man da irgendwie Rücksicht drauf nimmt, das machen die doch auch nicht. Im Gegenteil, also es war doch zum Beispiel, das hattest du mir doch, glaube ich, erzählt, dass zum Beispiel ICW Norwoods Bad ihren Trip nach Chattanooga, glaube ich, verschoben haben, weil an dem gleichen Wochenende GCW in Atlanta ist.
Ja, und es ist auch noch, ist glaube ich auch noch das, da war noch irgendwas anderes, war das King of the Death Matches oder so? Also da waren auf jeden Fall mehrere Veranstaltung parallel und Danny hat dann gesagt, Danny DeManto, ich will den Leuten halt die Möglichkeit geben, überall aufzutreten und deswegen verschiebe ich die Show.
Ja, und man weiß ja dann auch vielleicht, wenn GCW, die einfach eine größere Liga ist, in der Nähe, dass, also da kann es ja dann wirklich sein, dass man dann vielleicht Zuschauer an sowas wie GCW verliert, also Leute, die hingehen. Die dann vielleicht sagen, ich gehe lieber zu GCW nach Atlanta, als statt dann hier zu der Show. Also gibt es bestimmt dann Leute.
Vor allen Dingen, wir nennen hier ja keine Namen, aber ich meine, du warst ja dabei, wir wissen ja, dass es innerhalb des Indie-Wrestlings diese Stimmen durchaus gibt, die auch sagen, GCW macht im Endeffekt mit den Indie-Ligen das, was die WWE damals mit den Territories gemacht hat.
Ja, es ist ja auch in einer gewissen Art und Weise so. Und dann finde ich es halt, vor allem, weißt du, als ob AEW jetzt irgendwie, also AEW, die ja auch wirklich viel Kontakt zu anderen Promotions haben, wo auch viele Wrestler bei anderen Promotions von denen auftreten dürfen. Und dann zu sagen, die wollen andere Promotions halt niedermachen, finde ich irgendwie. Und wie gesagt, wenn man dann wirklich viele Shows hat, wo AEW-Talent ist, dann sollte man vielleicht auch mal vielleicht ein paar Sachen einfach schlucken halt, ne? Weil, dass es jetzt halt backfeiern kann, hat man jetzt ja dann hier in der Situation gemerkt.
Ja, aber erstens, GCW bestreitet, also Brad Lawler, der hat ja bestritten, dass es überhaupt irgendeine Art von Kooperation gab mit AEW.
Ja, Janella hat das ja auch in so eine Richtung was gesagt.
Genau, Janella hat das gesagt und ich glaube, was Brad der gesagt hat, von wegen, er hätte ja nie mit Tony Khan geredet und so. Ja, dann hast du vielleicht mit irgendwelchen Mittelsmännern oder nenn es vielleicht nicht Partnerschaft, aber es gab irgendwie, dass man sich zumindest also ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass ihr John Moxley als Champion hattet und es keinerlei Kontakt zu AEW gab.
Also bitte. Ja, guck mal, bei Bloodsport jetzt war auch John Moxley da, ist zu dem Zeitpunkt, oder ist jetzt immer noch AEW World Champion, als ob das halt jetzt nicht irgendwie, ne, als ob Tony Khan das jetzt nicht wissen würde oder sowas halt, ne?
Ich meine, was Janella gesagt hat, kann ja durchaus stimmen. Er hat ja gesagt, die Beziehung war zuletzt schon nicht die beste und es war schwierig für sie, die zu kriegen. Und ja, das kann ja auch alles sein, dass mit Moxley ist ja jetzt auch schon alles ein paar Jahre her. Vielleicht ist es in den letzten Jahren schwieriger geworden. Und Janella hat ja auch gesagt, ja, Nick Wayne hat man quasi noch so ein bisschen so als Gefallen bekommen. Alles irgendwie möglich, aber das ist schon eine Darstellung. Da weiß ich nicht, wie ich das so glauben soll und vor allen Dingen, das ist jetzt halt auch das andere, wenn du sagst, die wissen ja, dass sie damit auf die Fresse fliegen im Endeffekt. Also erstmal glaube ich, dass das Effi vollkommen egal ist.
Weil ich glaube auch der, nicht, dass er so weit, denkt halt. Der denkt nicht über die Konsequenzen nach.
Der haut einfach raus. Und ja. Der Punkt ist halt auch, was hat der zu befürchten? Weil Effi ist mit der wichtigste Wrestler für Brett. Brett würde niemals sagen, ja Effi, du darfst ja nicht mehr auftreten. Er ist rechtlich, wo jetzt auch aktuell Negage nicht da ist, wo schon eine Stütze weg ist, der Identität. Da wird vor allen Dingen, Effi würde ja dann sagen, Brett, ich habe mich doch für dich ausgesprochen. Also das war doch für dich, was ich da gemacht habe.
Ja, genau.
Und deswegen glaube ich eher, dass Brett vielleicht höchstens sowas sagen würde wie, ja, hast ja recht, aber kannst du sehr sagen, aber denk das nicht. Ich glaube aber, und damit kommen wir jetzt, ich finde halt die Reaktion von AEW auch übertrieben, weil im Endeffekt, es kann ja auch Ricky Starks nichts dafür, was Effi gesagt hat.
Das ist richtig.
Und ich finde, das wirkt schon sehr, sehr dünnhäutig. Und da hätte man vielleicht als die zweitwichtigste Promotion der Welt auch mal ein bisschen drüber stehen können und Größe zeigen können. Oder vielleicht auch sagen, auf das Niveau begeben wir uns nicht herab.
Ja, also es wirkt jetzt auch so ein bisschen, deswegen ist das auch, was du sagst, es kommt hier keiner irgendwie gut rüber. Also ich meine, ich kann das ja schon verstehen, dass man verärgert ist, wenn man irgendwie so schlecht über jemanden redet und dann vor allem auch über den Vater oder sowas halt, der ja mit der Situation jetzt mal gar nichts zu tun hat, der ist ja nicht mal in AEW involviert.
Das kann ich verstehen, aber ich finde, der professionelle Weg wäre gewesen, das intern zu sagen, das war nicht gut und wir machen auch keine zukünftige Zusammenarbeit mehr, wir machen aber das, was läuft, jetzt noch zu Ende und dann
noch Überschluss. Also Toni Khan wirkt halt jetzt auch ein bisschen so wie das kleine, beleidigte, bockige Kind, ne? Ist halt auch ganz klar so, muss man halt so sagen. Also ich mag AEW, bin auch großer Fan, aber dass Toni Khan da manchmal irgendwie auch, das ist auch ein Mensch, das hat man jetzt auch schon öfter gemerkt, der halt sehr rational halt auch ist und der sich auch sehr schnell aus der Situation dann halt mal irgendwie irgendwas schaltet, der das vielleicht auch irgendwie eine Stunde später vielleicht auch schon wieder bereut, aber der da sehr, sehr emotional auch manchmal handelt.
Sehr, sehr irrational meinst du, ne?
Also genau.
Nicht sehr rational, genau.
Genau, sehr irrational und das ist ja jetzt auch nicht dann das erste Mal halt, ne?
Nee.
Ob man dann aber jetzt auch von Effis Seite dann jetzt nochmal weiter irgendwie in dem nächsten Podcast dann noch weiter nachlegen muss, weiß ich nicht, finde ich jetzt auch nicht so die cleverste Möglichkeit.
Ja, aber das ist halt auch typisch GCW, ne?
Ja,
natürlich,
man kann das halt nicht beruhen lassen.
Ja, vor allen Dingen ist es so, auf der einen Seite will man sich an den Mainstream ranwanzen und will ja auch ganz klar mit der Produktion, auch die man bei Dream On hatte, ganz klar Mainstream-Fans abholen, da kann man ja keiner erzählen, ja. Ja. Und auf der anderen Seite will man aber immer noch, dass man sich selbst als die Outlaws darstellt.
Und ja, das passt halt irgendwie beides nicht zusammen, ne?
Und der Punkt ist auch hier, das haben ja auch schon Leute gesagt, wieso macht Effi jetzt weiter? Weil ich glaube, ich kann da ganz gut verstehen, wie da die Gedankenwelt von Effi ist. Effi denkt sich nämlich, ja, durch die Reaktion hat Toni Khan ja genau das bestätigt, was ich gesagt habe, und jetzt fange ich erst richtig an. Weil ich bin ja im Recht.
Ja, genau, sowas halt, aber ich weiß nicht, also dann hält man vielleicht, wenn es jetzt schon halt schlimm ist, ne, und es ist ja effektiv, ne, wie gesagt, ob man das jetzt dann alles gutheißen kann oder alles, oder auf wessen Seite man steht, ist es egal, aber es ist nochmal Effis Schuld, dass das passiert ist jetzt, ne, das ist ja Fakt. Ja.
Vor allen Dingen, weißt du, ich mag Effi ja sehr. Und ich
finde auch eigentlich.
Ich finde auch per se, das haben wir auch mal gesagt, das finde ich nämlich auch teilweise ein bisschen doppelmoralisch, dass die AEW-Fans, die jetzt am lautesten schreien, die sind, die das aber feiern, wenn Toni Khan ähnlich harte Worte in Richtung WWE sagt und Schlimmeres.
Ja,
weil richtig. Man muss auch mal ganz ehrlich sagen, das, was Effi da jetzt gesagt hat, finde ich per se jetzt nicht, das ist jetzt nicht das Schlimmste, was jemals im Wrestling gesagt wurde.
Nein.
Und ich glaube, hinter vorgehaltener Hand werden ganz andere Sachen gesagt. Es ist halt einfach nur unfassbar dämlich, das öffentlich zu sagen. Das ist
ja, richtig. Also das ist aber so eine Sache, wie du eben schon gesagt hast, es kommt da einfach keiner bei gut weg, sehen alle halt blöd einfach aus. Ja. Und im Endeffekt ist, wie du auch gesagt hast, Ricky Starks kann nichts dafür, den hat das jetzt im Booking gekostet. Wir Fans können auch nichts dafür, die sich halt vielleicht auch gefreut haben auf ein Ricky Starks gegen Matt Cardona Match und was da auch immer noch gekommen wäre.
Ich glaube, da waren 3 oder 4 Matches geplant.
Ich glaube, es war doch auch sogar eins für den Hammerstein geplant, wenn ich es richtig verstanden habe, oder?
Genau, es hätte jetzt quasi 2 oder 3 Hinleitungsmatches zum Hammerstein geben sollen.
Genau. Und ist für uns auch blöd, weil wir können halt auch nichts dafür.
Nee.
Und ja, deswegen, wie du sagst halt, ne, sehen alle irgendwie halt scheiße aus.
Ja.
Bei der ganzen Sache. Und es gibt halt keinen Gewinner.
Nee.
Und das ist halt blöd. Ja, mal gucken, was daraus jetzt so wird. Ich glaube, auf kurz oder lang sehe ich GCW dann eher auch auf Dauer in irgendeiner Verbindung zur WWE halt tatsächlich.
Ja, wobei ich mich da
also
auch
nicht, immer... Also nicht Partnerschaft, ne, aber...
Nee.
Irgendeine Verbindung halt. Also wie auch immer das jetzt irgendwie funktioniert oder zustande kommt, aber es geht irgendwie, keine Ahnung.
Ich frage mich immer, wie langfristig das auch ist, weil ich glaube halt nicht, dass so ein... sagen. Ich glaube, dass Brad Lauderdale gegenüber der WWE versucht, das zu machen, was normalerweise die WWE in Partnerschaften versucht.
Ja.
Also ich glaube, er denkt halt, das ist sein Schachfeld und das sind seine Schachfiguren.
Peinlich.
Und das ist so ein bisschen, weil er ist halt, ich sehe bei ihm nicht die Gefahr wie bei Progress oder Evolve oder so.
Na, das nicht.
Weil.
Das ist ja zu schlau auch für.
Ja, und Sobolski und Smallman, die haben sich ja auch an die WWE rangeworfen. Ne? Ja, sind da auch bewusst reingegangen, muss man auch mal ehrlich sagen. Insofern, die Gefahr sehe ich nicht. Aber ich weiß halt nicht, wie lange dieser Spagat gut geht, den die machen. Aktuell. Weil aktuell will GCW alles sein. Die wollen Mainstream-Promotion sein, die wollen Deathmatch-Liga sein. Sie wollen Russo-Booking machen, sie wollen irgendwie auch noch Indie-Promotion sein, sie wollen einen Stil wie Bloodsport mit dabei machen, sie möchten, wollen irgendwie Mainstream-kompatibel werden, machen aber gleichzeitig immer noch Sachen, die ich sehr, sehr gut finde, wie hier Effie's Big Gay Brunch oder sowas. Diese ganzen Motto-Shows, ja, Bloodsport oder For the Culture oder all solche Sachen. Was ich ja alles super finde, aber wo ich dann sage, okay, ist das so Mainstream-kompatibel, ja?
Ja.
Also, ich kann mir halt auch vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel der Hammerstyle wieder in die Hose geht, oder vielleicht sogar noch schlimmer in die Hose geht als letztes Mal, wie auch immer das möglich sein soll, dass dann auch ganz schnell auch die ganze WWE-Partnerschaft auch oder die ganze WWE-Verbindung auch wieder weg sein kann. Weil die WWE dann sagt, nö, da tun wir uns nicht an.
Also klar, das kann, also ich meine, das ist halt die WWE, die kann sowieso an der Stelle machen, was sie will. Und wenn die vom einen auf den anderen Tag aus irgendwelchen Gründen sagt, nee, halt keinen Bock mehr, ja, dann ist das halt so, ne? Also dann machst du da halt als niemand irgendwas gegen, ne?
Nee, das ist richtig. Es sei denn, meine Verschwörungstheorie wird wahr und irgendwann brennt Bret Hart mit Stephanie McMahon durch.
Ja.
Und dann taucht Stephanie McMahon bei GCW auf.
Der Contract sagt McMahon, aber er sagte nicht Vince McMahon.
Genau. Und das passiert dann irgendwie so beim The Gage Invitation oder so.
Ja, natürlich so, klar. Ja,
Bloodsport.
Genau, Bloodsport. Jetzt machen wir mal was Schöneres hier. Genau, es gab Bloodsport einen Tag später, dann auch aus New Jersey, allerdings nicht aus der Mall. Das wär's doch. Bloodsport einfach in so einer Mall. Hashtag kämpfen und shoppen.
Ja, das wäre gut, das stimmt.
Genau, also es war Bloodsport in der 12. Version sogar schon.
Krass.
Wenn man mal bedenkt, dass ein Drittel davon einfach, ein Viertel davon dieses Jahr war.
Ja. Das ist schon heftig.
Schon wild. Wir haben uns dann auch ein bisschen was Match by Match vorgenommen. Da hatten wir dann noch einiges vor. Waren dann 10 Matches, war viel, aber ist ja okay. Bloodsport ist ja auch immer, die Matches sind, oder die Kämpfe sind ja auch immer ein bisschen kürzer. Von daher
besonders
ist ja
der erste.
Ja, da können wir auch direkt mal überleiten. Das war nämlich Calvin Tankman gegen Lou Nixon. Der dann auch irgendwie, also klar, das ist ja auch ein bisschen mehr MMA angehaucht. So, es kann zu jeder Zeit enden. Ja, und das war hier auch der Fall, ne, so, also, wenn du blinzelst oder kurz wegguckst, dann hast du es verpasst. Schnell hat Calvin Tankman einen Haken abgekriegt und dann war vorbei.
Finde ich auch okay, sowas zu machen. Ich weiß nicht unbedingt, ob man mit so einer Art von Match starten sollte, ehrlich gesagt.
Ja, stimmt.
Also, da hätte man vielleicht zum Beispiel das zweite Match, was man hatte, eher lieber als Opener genommen, glaube ich.
Ja, stimmt.
ich sage jetzt mal, also ist gar nicht böse gemeint so, ne? Aber ich finde, Lou Nix ist so ein Wrestler, der macht alles, aber nichts richtig.
Ja, ja.
Das ist, wie ich meine?
Ja, total.
Also er ist ein Allrounder, aber er ist halt in allem so okay.
Ja, ist richtig, ja.
Er ist halt nicht mal schlecht, aber er ist halt weder als Deathmatch-Wrestler, noch in Shoot-Style, noch in normalen Matches, noch in Broads. Das ist alles in Ordnung, es ist alles nicht schlecht, aber er sticht nirgendwo wirklich raus.
Das ist vielleicht auch das Problem, dass er nicht so die richtige Nische hat. Ne? Er macht ja auch viele Deathmatch-Turniere und sowas, halt ICW New Old Sparta, GCW war er ja auch mal. Und dann gleichzeitig diesen Shoot-Fight. Und diese Kombi von beidem, das klappt meistens nicht so gut irgendwie. Das können nicht so viele Wrestler irgendwie so gut, weil die dann irgendwie klar das eine oder das andere sind.
Und Lou Nixon hat so ein bisschen das Akira-Syndrom.
Ja, stimmt. Das wäre mal ein Kampf für Bloodsport.
Wobei ich sagen muss, ich finde Akira dann schon noch besser als Lou Nix.
Ja, auf jeden Fall, definitiv. Also
bei Akira ist das auf höherem Niveau, weil ich bei Akira auch manchmal das Gefühl habe, wenn der sich mal für etwas entscheiden würde, könnte der da richtig gut werden, weil Akira hat an sich wirklich gute Anlagen, das muss man sagen.
Ja, definitiv. Da würde ich zustimmen, das auf jeden Fall. Aber so ist halt, Lou Nixon, ich stimme dem zu, was du sagst. Wie fandst du denn das Match so generell, wenn man es jetzt bewerten kann, aufgrund der Zeit?
Sowas hast du immer bei Bloodsport dabei, ja?
Ja.
Ich finde auch per se gut, dass sie dieses Match dafür gewählt haben, weil ich glaube nicht, dass das etwas ist, was ich hätte in 7, 8, 9 Minuten sehen wollen.
Ja.
Weil es ja auch ein ganz krasser Styles-Clash eigentlich war und auch so von den Typen und so. Deswegen finde ich absolut in Ordnung, dass man das Match dafür auswählt, dass das so endet, alles cool. Aber wie gesagt, nicht unbedingt als Opener.
Ja, ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, Kevin Tankman passt auch nicht so 100% in dieses Bloodsport-Dings rein.
Er hätte, glaube ich, mit anderen Gegnern besser gepasst.
Ja, also wenn es so Gegner sind, wo auch vielleicht auch so ein anderer, also ihn gegen den Gegner von Murkowski, wäre das schon wieder was anderes, ne?
Ja, oder stell dir vor, er wäre gegen Gavini oder so angetreten, das hätte ich mir auch.
Oder so, also ich sag mal dann auch ein bisschen Leute dann eher so in seiner Gewichtsklasse, um jetzt mal bei dem Kampfsport-Dings zu bleiben.
Ich glaube sogar, das Tauschen mit dem nächsten Match wäre gut gewesen, weil ich glaube, Murkowski hätte wiederum zu Nixon besser gepasst.
Ja, stimmt. Stimmt, dann kommen wir doch auch mal aufs nächste Match zu. Das war halt, oder wolltest du zum Opener noch was sagen?
Nee, können wir sehr gerne machen und kann ich auch gerne direkt was zu sagen.
Ja, gerne.
Ich finde, das war ein gelungenes Debüt von David Motsmanashvili. Der ja ein dekorierter Ringer ist, also ein richtiger Ringer. Und
hat man das ein oder andere Mal gemerkt?
Quasi ein reiner Ringer, und ich meine nicht den Referee von der WXW.
Genau.
das war jetzt auch, ich sag jetzt mal, natürlich keins der Matches, was einem ganz krass im Kopf bleibt. Aber als Debüt kannst du da echt nicht meckern. Murkowski hat seinen Part gut gemacht. Das war ein anständiges Match. Und wie gesagt, das hätte ich mir, glaube ich, eher als Opener gewünscht.
Ja, ich war auch relativ dominant von Motsmanashvili in großen Teilen.
Finde ich aber mit der Vita, die der hat, auch durchaus okay.
Ja, natürlich. Man muss halt auch mal bedenken, der Typ war halt irgendwie doppelt so groß, doppelt so schwer, doppelt so breit wie Murkowski. Und Murkowski ist ja jetzt auch keiner, der irgendwie klein und dünn und mickrig ist oder so, ne? Also
Murkowski ist ja gar nicht, der ist ja gar nicht so groß. Ich glaube, der ist ja so 1,80.
Ja, also normal halt durchschnittlich, ne, sag ich mal.
Genau, durchschnittlich groß.
Also so komplett durchschnittlich 1,80 und 99 Kilo ist halt normal, ne, sag ich mal.
Genau. Wollte ich da sagen, der hat aber schon relativ Masse für die 1,80. Also ich hätte ihn auch so auf 100 Kilo geschätzt, da sind wir ja ganz gut dabei.
Ja.
Insofern, was sagst du denn zum Match?
Ich fand's auch gut. Ich find's auch mal ganz cool, dass man irgendwie mal so, das hatte man jetzt ja schon ein paar Mal gemacht, vor allem auch bei Bloodsport in Japan, dass man mal so Leute nimmt, die halt per se keine Wrestler sind oder halt überhaupt keine Wrestler sind, ne? Die halt dann aus einem anderen Bereich, also komplett aus einem anderen Bereich, also die noch nie ein Wrestling-Match bestritten haben. So meine ich das. Ich finde aber auch, er hat eine gute Figur gemacht hier, der Motsma. war ein cooles Ding. Da frage ich mich ja, wie die das worken, ob die dann einfach sagen, ob man einfach sagt, ja, macht einfach wirklich ein Grappling-Ding und sowas halt, Dings soll gewinnen, oder wie sehr man dann da halt wirklich ins Worken geht. Ist aber auch egal, eigentlich muss man es auch gar nicht wissen. Ich fand's aber definitiv gut, ich fand's eigentlich ganz gut. Ja, wie gesagt, vielleicht stellenweise ein bisschen dominant, aber wie gesagt, aufgrund der Vita macht das ja auch Sinn. Find's auch cool, dass man Majakowski diesen Spot gegeben hat, also dem das Vertrauen gegeben hat, mit so jemandem zu worken, weil wie gesagt, der Typ ist halt kein Profi-Wrestler, der hat noch nie ein Wrestling-Match bestritten, also ein Professional-Wrestling-Match.
Ich glaube aber, dass bei Majakowski auch einfach der Punkt wichtig ist, dass der ja selber aus dem Mixed Martial Arts kommt.
Ja,
klar. Und dass dadurch das wahrscheinlich einfach ihm näher liegt und ja, das kann ich mir schon gut vorstellen.
Ja, klar, das macht Sinn, aber also wenn das so läuft wie bei ihm, dann sehe ich gerne solche Leute auch mal mehr bei Bloodsport. Also dafür ist die perfekte Bühne, warum nicht halt, ne?
Ja, finde ich auch. Wir haben ja auch in Deutschland gute Beispiele, die das gut machen, wie zum Beispiel Patrick Zalborg, den ich eigentlich auch mal ganz gern sehe.
Ja, stimmt. Ja. Finde ich auch cool.
Warum nicht?
Eben, also dafür ist die Bühne da und wahrscheinlich hat da eh Josh Barnett irgendwelche Kontakte hin und dann, ja, why the fuck not? Gibt auch noch ein bisschen Exposure, wenn man vielleicht als Kampfsportfan oder als Ringerfan hört, oh, der Dude, den kenne ich, den habe ich bei den Ringermeisterschaften oder sowas mal im Fernsehen gesehen oder sowas, halt, der macht jetzt einen Wrestling-Kampf bei der Show von Josh Barnett. Josh Barnett ist ja jetzt auch, was Kampfsport und so angeht, überhaupt kein Unbekannter, ne? Das ist ja schon ein großer Name.
Definitiv.
Ist auch was man vielleicht immer so ein bisschen vergisst, ne? Ist ja schon ein bekannter Name. War auch, glaube ich, der jüngste UFC-Champion oder sowas im Schwergewicht oder irgendwie sowas.
Ich glaube, der Punkt ist halt, wir gucken immer mit unseren Wrestling-Augen auf ihn, aber wenn du auf ihn mit Kampfsport-Augen guckst, ist er halt, glaube ich, so viel größer als im Wrestling.
Ja, definitiv. Von daher ist schon krass. Ja, Match Nummer 3. Ja,
ich wollte gerade sagen, nicht so groß war das Match danach.
Ja, das ist richtig. Hier hatten wir dann, ein bisschen, auch wieder so ein bisschen Misch. Bisschen AEW, bisschen WWE hatten wir hier mit dabei. Und die erste WWE-Wrestlerin, die erste und einzige WWE-Wrestlerin, die anderen beiden waren ja dann männliche Vertreter, war Carmen Petrovic, die ja auch einen Kampfsport-Hintergrund hat. Ich glaube, es ist Karate.
Ja.
Die auch ein großer Name war im Karate. Die war nämlich, bevor sie von der WWE gesigned worden war, war die nämlich auf dem Weg zu, ich weiß nicht, ob es Olympia oder die Weltmeisterschaften war. Ich meine Olympia. Ich
meine auch Olympia.
Und diese, aber da die, das ja, Olympia ist da halt ausgefallen oder verschoben worden wegen Covid.
Das war, wo sie es in Tokio von 2020 auf 2021 verschoben haben.
Genau. Da war das, wo sie es dann auch, genau, und da ist es dann ausgefallen und dann war sie halt nicht, also konnte sie nicht teilnehmen, weil, oder es konnte niemand halt teilnehmen, weil es halt ausgefallen ist. Und dann ist sie ja zur WWE gegangen, weil die WWE jetzt auch wieder so mittlerweile so ist, wir holen keine bekannten Indie-Namen mit wegen Ausnahmen, sondern wir holen jetzt Leute wieder aus anderen Bereichen und trainieren die halt dann von klein auf. Ich mag sie eigentlich, weil sie passt nicht so ganz in dieses typische NXT-Roster.
Nicht so ist ganz, sie passt da überhaupt nicht rein.
Ja, das ist richtig. Auch so mit diesem, mit Entrance, so mit Schwert und sowas halt, hat schon ein bisschen was Eigenes, also sie passt da nicht so in dieses WWE-Schema rein. Ja, sie hatte mit Sumi Sakai jetzt halt jemanden, die ist ja in einer gewissen Art und Weise schon eine Legende. Ich kann ihr aber nicht so viel abgewinnen, tatsächlich.
Ist noch nie gut.
Ja, nee, also.
Ich meine, man muss natürlich auch fairerweise sagen, als ich sie das erste Mal gesehen habe, war sie auch schon Mitte 40 und hatte irgendwie schon, weiß ich nicht, wie viele Jahre Karriere. Also ich habe sie wahrscheinlich nie in ihrer Hochzeit gesehen, so fair muss man sein. Ja,
klar.
Und dann muss man auch noch sagen, der Titel, den sie bei Ring of Honor gehalten hat, der Women's Titel bei Ring of Honor war halt auch gar nichts wert.
Nee, also das ist jetzt auch nichts, wo du dir jetzt irgendwie sagen kannst,
wo du glänzen kannst. Aber ich muss halt sagen, das Match war schon das schwächste Match für mich, ja.
Ja. Es lag aber nicht unbedingt an beiden. Also ich fand Carmen Petrovic also an für sich, so von dem, was sie gemacht hat, gar nicht so schlecht.
Ich verstehe halt nur, dass sie bei der WWE ist, ne?
Ja,
die wirkt halt echt. Die wirkt halt echt so, als hättest du irgendwie so einen Charakter so aus Tekken oder so genommen.
Ja.
Und hättest ihm dann so ein Wochenende lang so Influencer-Schulung beigebracht,
ja,
quasi.
Ja, genau, also so ein Seminar von irgendeiner Insta-Influencerin.
Also ich finde, die passt in diese Insta-Influencerin-Division bei der WWE, bei NXT vor allen Dingen, bei den Damen, passt die null rein.
Nee, passt die gar nicht. Also, wie gesagt, so vom Auftreten ist die auch badass, so, ne, im Karate-Gi mit dem Schwert und sowas halt. Bei NXT macht sie auch so einen Kill Bill-ähnlichen Entrance mit dem Schwert, das sieht ja schon cool aus. Und von daher passt es halt da gar nicht. Und in so einem Environment ist sie halt dann schon ganz cool, ne?
Sie ist eine Wrestlerin, die eigentlich irgendwo bei irgendeiner Joshi-Liga in Japan wresteln müsste.
Ja, zum Beispiel halt, ne?
Also, da würde sie viel besser reinpassen.
Ja, aber dann so halt, ne, mit Sumi Sakai dann, wie gesagt, auch nicht so die perfekte Gegnerin. Die hat auch gesagt, es wird ihr letztes Bloodsport. Ich glaube, die wollte nächstes Jahr oder so auch retiren, meine ich.
Die ist auch schon Mitte 50 oder so.
Ja, ne, die ist halt auch schon lange dabei. Die hat ja, glaube ich, auch mal MMA gemacht.
Ja.
Also richtig MMA dann halt gekämpft. Ja, aber, also wie du schon sagst, sie war halt irgendwie nie so wirklich richtig gut. Ne? Also ich glaube, sie ist auch eher so eine Legende, weil sie irgendwie so hinter den Kulissen viel geholfen hat. Die ist ja auch, glaube ich, jemand, die immer früher, so in den 2000ern und sowas halt und auch 2010 und immer eigentlich so schon, ich glaube, die war immer, glaube ich, immer diese Kommunikationsbrücke so zu den japanischen Wrestlerinnen, dass sie da immer geholfen hat zu vermitteln und auch dann wegen der Sprachbarriere und sowas halt, dass sie da, glaube ich, immer eine große Hilfe war. Das ist ja auch was Nobelswertes und sowas halt, aber ja, Wrestling war sie irgendwie nie so dolle, ne?
Ich glaube, so Mitte der 2000er war sie sogar, da hatte sie so mit ihrer Hochphase, wo sie auch so Matches gegen Mercedes Martinez und Allison Danger und so hatte, ja. Ich glaube, das war so ihre beste Phase. Ich glaube, die, wo sie dann wirklich auch für mich präsent geworden ist, das war ja, ich glaube, wo sie diesen Titel hatte, das war ja so 2018, 2019 bei Ring of Honor. Da, wie gesagt, das ist jetzt 6 Jahre her, das heißt, da war sie auch schon Ende 40. Und hatte halt auch schon, ich glaube, 25 Jahre Karriere in den Knochen. Und wie gesagt, bei Ring of Honor, ne, also wenn du Titelmatches gegen Kelly Klein bestreiten musstest, dann war es auch nicht so einfach zu zeigen, wie gut du bist.
Das ist richtig. Oh, Kelly Klein und der Ring of Honor Woman Titel ist halt auch so eine Geschichte, ne?
Okay, Kelly Klein und ihr Privatleben ist auch eine Geschichte, aber
ja, also die Büchse der Pandora machen wir jetzt besser nicht auf. Wir wollen über Blut und Gewalt reden.
Gewinne gegen Kuh.
Genau, deswegen Gewalt ist ein sehr guter Punkt, weil Gewalt ist für immer. Dominic Guarini gegen Kevin Kuh. Fand ich ein bisschen schade, dass sie Zombie nicht einfach durchlaufen lassen haben.
Ja, ich fand auch schade, dass man den beiden vielleicht nicht noch 3-4 Minuten mehr gegeben hat. Ich habe auch ein Match, wo man es hätte wegnehmen können.
Aber ja, also ich fand es ein bisschen, das war ja nicht schlecht. Im Gegenteil, was wir gesehen haben, war ja gut. War
auf jeden Fall.
Sogar sehr gut. Das war halt auch wieder so eine Good Friends, Better Enemies halt. Ne? Freunde kämpfen immer noch am besten gegeneinander. Nur, ich fand ein bisschen, also klar, das passt immer noch zu diesem Bloodsport, das kann jederzeit enden. Oder zum Shoot-Style halt generell. Aber, also, gerade hier hätte ich mir vielleicht so ein paar Minuten mehr gewünscht. Einfach so, dass es nochmal so richtig so, einfach nochmal so einen Gang mehr nochmal reingeschaltet. Wie gesagt, es war gut, es war echt gut. Ja. Aber so, keine Ahnung, so 3-4 Minuten mehr, so auf 6 Minuten aufgerundet oder sowas, wäre es, glaube ich, nochmal ein Ticken geiler gewesen.
Ich sag jetzt mal was, da werden wahrscheinlich die ganzen Leute, die wieder kommen mit, ja, Wrestling muss glaubwürdig sein und Suspense of Disbelief und so, werden mich wahrscheinlich steinigen, aber ich sag mal so, ich möchte grundsätzlich schon, dass die potenziell besseren Matches vielleicht ein bisschen länger sind und dann eher die Matches kürzer sind, die ich auch nicht länger sehen möchte.
Ja, richtig. Ja, stimme ich zu.
Deswegen hätte ich mir hier auch ein paar Minuten mehr gewünscht. Das Match an sich war aber in der Zeit, in der es war, gut auf jeden Fall.
Das war super. Ich überlege gerade, gab es das schon mal in einem regulären Match, die beiden gegeneinander? Also bestimmt, aber ich würde jetzt nicht einfallen, wie oder wo oder wann.
Ich weiß noch, dass Guarini bei Time Bomb Pro mal für Kevin Kuh seinen Titel verteidigt und verloren hat.
Ah, okay.
In Vertretung, aber ich weiß jetzt nicht, kann mich jetzt zumindest nicht erinnern, dass die mal gegeneinander gewrestelt haben.
Wäre mal interessant.
Ich meine, es gab ein SCI, wo die gegeneinander gewrestelt haben.
Ah, ja, okay, das klingt geil.
21 oder 22, warte, ich guck das mal eben nach. Das war auf jeden Fall keins, wo ich vor Ort war, sonst muss es vor 23 gewesen sein.
Ja, okay.
Ja, 2022, erste Runde.
Okay, ja, cool.
Da hat Q gewonnen. Das war ja das Jahr. Ja, genau, da muss ja Q gewonnen. Also genau, Guini war ja am nächsten Tag nicht mehr dabei, weil Guini hatte ja am zweiten Tag das Match gegen Daniel Maccabé. Und das war das Match, nachdem Daniel gesagt hat, hier, ich habe mir eine Verletzung zugezogen, ich weiß nicht, wie es weitergeht.
Okay. Das war genau. Quasi der Anfang vom Ende.
Genau, das war der Anfang vom Ende. Da haben ja viele schon gesagt, das ist jetzt das Karriereende von Daniel, war es ja noch nicht. Aber ja. Genau, richtig, so war das.
Ah, okay. Ich glaube, das ist ein Match, was ich mir irgendwann mal jetzt am Wochenende angucken muss. Das klingt nämlich ziemlich geil. Also sowohl Guarini gegen Maccabé als auch Kuh gegen Guarini.
Ja, das Aftermath von Guarini gegen Maccabé war echt traurig. Also wo er das da alles erzählt hat.
Klar, verständlich. es ging dann weiter. Da gab es den nächsten NXT-Vertreter, nämlich Charlie Dempsey, also der Sohn von William Regal.
Der Klon von William Regal.
Der Klon von, es ist unfassbar, wie ähnlich der seinem Vater sieht und auch wie ähnlich er wrestelt wie sein Vater.
Also er und Colby Covino streiten sich darum, wer seinem Vater am ähnlichsten sieht im Wrestling.
Ja, ist wirklich so. Und er traf auf Hot Sauce Tracy Williams. Ja. Und ich muss sagen, das war viel besser als erwartet. Und ich glaube, das war sogar mein Match of the Night.
Ich fühle mich auch nicht gut dabei, das zu sagen, aber für mich war es auch das Match of the Night.
Also, das war wirklich, ich fand ja beim letzten Mal Dempsey jetzt nicht so krass, also auch nicht schlecht, aber ist mir jetzt nicht so positiv herausgestochen. Mhm. Aber, also die beiden haben richtig gut zusammen gepasst, das war ein richtig geiles Counter-Hold-for-Hold-Match. Das fand ich richtig gut. Und das kommt das auch bei Cash mit.
Das ist, glaube ich, der Punkt. Das hat, glaube ich, am meisten meinen Geschmack getroffen, einfach stilistisch.
Ja, meins auch. Ich mag ja auch so, also das war ja wirklich 90% nur auf der Matte, also kein Striking und sowas oder sehr, sehr wenig wirklich Submission-Wrestling und so. Das hat auch meinen Geschmack sehr getroffen. Das kommt mir fast mit den 7,29 fast sogar noch ein bisschen zu kurz bei Cage Match.
Ich habe 8 Punkte gegeben, tatsächlich.
Finde ich fair, würde ich auch, wäre ich auch mit bei, so 7,88, also so diese Kommastellen mag ich so gerne, also 8. Da hatte ich wirklich mehr Spaß mit, wie du auch schon sagst. Das hat voll meinen Geschmack getroffen. Richtig gut, von daher auch für mich Match of the Night tatsächlich.
Ich muss allerdings sagen, dass es andere Matches gab, die ich schwächer fand als viele andere bei Cage Match. Mhm. Und eins dieser Matches kam danach. Ich muss nämlich sagen, Marina Shafir gegen Jodie Threat. Ich bin ja auch nicht, das haben wir ja, glaube ich, gemeinsam, der allergrößte Marina Shafir-Fan der Welt.
Ja.
Muss fairerweise sagen, das war eins ihrer besseren Matches. Das kann ich ohne Zweifel zugeben. 7,04 ist mir trotzdem ein bisschen hoch. Ich würde da so 6 Punkte geben. War ein anständiges Match, aber war kein Match, was ich jetzt. Also Flosch zum Beispiel, liebe Grüße, fand's richtig gut. Gut for him, aber ich fand's jetzt nicht so besonders.
Ja, also es war halt, es ist, glaube ich, ein bisschen dadurch herausgestochen, weil es anders war.
Ja.
Weil es war ja auch, also Jodie Threat bringt halt so ein bisschen dieses Unkontrollierte, dieses Wilde da so ein bisschen rein.
Ja.
Das hat ganz gut gepasst. Ich meine, sie hat einen fucking Dive gemacht nach draußen und das auch noch ohne Seile. Also, ob man das jetzt bei Bloodsport braucht, ja, weiß ich nicht. Fand ich jetzt aber tatsächlich nicht so schlimm, weil es irgendwie so zu der Art von Jodie Threat gepasst hat irgendwie.
Also ich hab mir schon so ein bisschen kurz gedacht. Also Leute, ihr könnt jetzt nicht hier den Dive von Jodie Threat feiern, ja? Und 5 Jahre lang bei jeder Erwähnung von Maccabé sagen, ja, aber in dem Match gegen Aiken hat mir das Finish Fly gezeigt beim Wischen.
Ja.
Also bitte mit dem gleichen Maß messen.
Ja, damit mit gleichen. Das stimmt schon. Ja, ist richtig, aber. Ja, also ich fand es hier in dem Kontext, so wie das Match geführt ist, fand ich sogar noch okay.
Ja.
Wie du sagst, es war jetzt, es war sicherlich auch nicht das beste Marina Shafir Bloodsport Match, aber habe ich jetzt so nichts dran auszusetzen. Ich würde aber auch eher dann so in die 6er Richtung gehen, anstatt die 7,04.
Ich muss aber auch sagen, der Grund für mich ist ja auch eher Marina Shafir, weil Jodie Threat finde ich tatsächlich ziemlich gut. Also die mochte ich immer schon.
Die mag ich auch. Die ist halt jemand, die ich nicht so in diesem Bloodsport involviere. Also die mag ich in normalen Matches dann tatsächlich deutlich lieber. Aber so finde ich auch super. Also ich feiere die auch sehr.
Ja, ich auch.
Es ist eine coole Wrestlerin, die macht Spaß.
Auf jeden Fall. Was ich auf jeden Fall auch gefeiert habe, war das Match danach.
Das ist ja dann spontan noch zu einem Knockouts-Title-Match gemacht worden, weil Marsha Slamovic ja Knockouts-Champion ist.
Habe ich das eigentlich richtig verstanden, dass Lei Ying Li, also die ehemalige Xia Li, erst da quasi von TNA richtig gesigned wurde?
Ich dachte
oder
auch,
war sie vorher schon gesigned?
Nein, sie war nicht vorher gesigned. Also sie ist vorher schon da aufgetreten, glaube ich. Mal
ja, bei aber TNA, sie hatte noch keinen Vertrag.
Genau, das wurde erst, ich glaube, in der Woche danach wurde es erst verkündigt, dass sie gesigned wurde.
Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich von beiden Seiten eine super Sache.
Auf jeden Fall.
Die passt da super hin und ich glaube, für TNA ist das auch ein guter Fang.
Ja, und die hat auch gezeigt, dass die in so einem Bloodsport-Environment einfach richtig gut ist.
Das war das drittbeste Match für mich.
Würde ich zustimmen. Ich habe nochmal gerade auf den Rest der Karte geguckt, aber ja, auf jeden Fall.
Das fand ich jetzt wenig besser als die anderen bei Catchers. Da habe ich nämlich wieder 8 Punkte gegeben.
Das finde ich auch gut. Das war auch so schön intensiv. Man hat auch so ein, zwei damit gespielt, gewinnt jetzt Lei Ling Li doch?
Ja.
Also es war nicht so quasi so, Marsha ist der Champion, die gewinnt jetzt irgendwie einseitig oder sowas halt. Das war ein schönes, kompetitives, wirklich hart umkämpfter Kampf war das. Und das hat mir echt gut gefallen. Also, ne, hier, Lei Ling Li, die ehemalige Xia Li, die passt ja auch da rein, die hat ja auch, glaube ich, einen Kampf, ja, Kung Fu und Muay Thai Hintergrund, ja, klar, dass die halt in sowas reinpasst, Überraschung halt, ne? Hat mir aber richtig gut gefallen, auch dieses, das Zusammenspiel von beiden. Gutes Match, also hat mir echt Spaß gemacht.
Ja.
Dann ging's weiter mit der letzten NXT-Vertretung. Miles Bourne, wo ich dann geschockt war, als ich das gesagt habe, der ist ja quasi fast komplett taub.
Ja.
Und wrestelt halt. Das fand ich dann irgendwie schon beeindruckend. Krasses Ding, man könnte der WWE jetzt auch unterstellen, der Rest ist nur bei der WWE, weil er taub ist, aber das wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen gemein.
Man muss auch sagen, es gibt im WWE also er ist jetzt nicht der spannendste Wrestler der Welt, aber so nee. Handwerklich ist er schon nicht schlecht und da gibt es glaube ich Leute, die man eher streichen könnte.
Ja, definitiv, ist ja dann auch hier zusammen mit Charlie Dempsey dann auch Teil der keine Quadrate Ring Crew.
Ja, und da ist er ja auch eher mehr so, da spielt er jetzt auch keine Hauptrolle.
Ja, eben ist halt bei mir. Er ist halt so ein klassischer Wrestler, sag ich mal.
Ja.
Royce Isaacs mag ich eigentlich ganz gerne, den finde ich cool.
Ich auch.
Der hat ja so ein bisschen in den letzten paar Bloodspots die NXT-Killer-Rolle so ein bisschen übernommen.
Stimmt.
Der hat ja auch, glaube ich, beim letzten Mal war es, glaube ich, Charlie Dempsey, den er besiegt hat.
Ja.
Und, also meiner Meinung nach nichts Berauschendes, es war anständig, aber ist jetzt mir irgendwie nicht positiv herausgestochen. Wie siehst du das denn?
Würde ich auch sagen. Also es war nicht bei den schwächsten Matches dabei, es war aber auch nicht bei den guten Matches dabei.
Ja, war so klassisch im Mittelfeld, ne? Also,
genau, es war anständig, es war, ich finde auch, dass hier der Richtige gewonnen hat.
Ja.
Wrestlerisch war das jetzt auch nichts, wo man sagen kann, dass das irgendwie schlecht war. Royce Isaacs finde ich halt deutlich spannender als Miles Bourne.
Ja. Ja. So. Ja, also Royce Isaacs kommt ja auch irgendwie noch so, der ist ja noch, der ist ja irgendwie auf seine Art und Weise auch so ein bisschen charismatisch, auch wie er rauskommt mit dem,
ja.
mit dem Pulli, mit dem Hip-Hop-Song, Sonnenbrille und sowas halt, ne? Also der ist ja schon. Der bringt noch so ein bisschen mehr Pep dann da halt so rein, sag ich mal.
Ja, vor allen Dingen, Alex hat auch die letzten Jahre eine Karriere irgendwie genommen zu New Japan. Ich glaube, da hätte er selber nicht mehr mitgerechnet.
Nee, das stimmt. Stimmt, der ist doch von der, das ist der West Coast Wrecking Crew, ist er doch.
Genau, und das erste Mal so ein bisschen im breiteren Publikum bekannt geworden ist er durch NWA Power.
Stimmt.
Da war nämlich bei und dann hat er von da aus dann quasi seinen Weg, in Richtung West Coast und so hat er dann seinen Weg in Richtung New Japan gefunden.
Also, gut für ihn. Ich konnte früher nicht so viel mit ihm anfangen, aber ich finde den echt gut.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein Wrestler, den musst du öfters sehen. Damit ja, du den findest.
Definitiv, aber so finde ich den, ist ein guter Case. Ich sehe gerade, mit wem er bei NWA Tag Team Champion war, oh Gott.
Ich wollte gerade sagen, beim Tag Team, er ist halt bei der West Coast Wrecking Crew sehr gut aufgehoben.
Ja.
Und ich sehe ihn auch ehrlich gesagt eher, also in der höheren Region sehe ich ihn eher als Tag Team Wrestler, als Singles Wrestler ist er halt so ganz guter Mitkader.
Ja, da funktioniert ja aber dann sowas wie Bloodsport halt gut.
Ja, und ich muss auf jeden Fall sagen, er hat jetzt bei der West Coast Wrecking Crew den besseren Tag Team Partner als bei
der NWA. Yeah, and it's not even close, ne? Also, hakt man das ab. Dann kommen wir auch wieder zu einem Highlight. Das war sogar für mich das zweitbeste Match der Show, würde ich sagen.
Kann man auch. Also wenn da jemand sagt, das ist für mich Match of the Night, verstehe ich auch total. Das war ich.
Absolut, also definitiv. Für mich war auch das andere das Match of the Night, weil es halt so überraschend gut war. Und
ja. Das hier war erwartet gut.
Genau, das war halt immer auch gut, aber halt erwartet gut. Also ich meine, wenn du halt liest, Josh Alexander gegen Mike Bailey, dann hast du da auch eine gewisse Erwartung an Standard dran und den haben sie meiner Meinung nach auch sehr erfüllt. Ich glaube, hier wäre ich auch so bei 8 Punkten dann tatsächlich.
Ja, habe ich auch gegeben. Das ist ja auch das, was in der Wertung bei Cage-Rush am nächsten Rang ist, hat 7,73.
Ja, genau. Wie gesagt, wenn man jetzt sagt, das ist für einen das Match of the Night, finde ich das auch vollkommen legitim. Es war halt wirklich sehr, sehr gut. Ne? Es stand Josh Alexander gegen Mike Bailey drauf und genau das hast du bekommen.
Ja, sehe ich auch.
Genau. War ja auch ein bisschen das, was man auch so ein bisschen so gesagt hat, war ja das letzte Match von, ich fand lustig, dass es halt TNA-Chants gab und Mike Bailey ist ja gar nicht mehr bei TNA und Josh Alexander hat ja auch gesagt, wenn sein Vertrag ausläuft, ist er bei TNA raus. aber ich glaube, Bailey ist ja teilweise auch noch bei TNA, jetzt nur als Freelancer halt.
Ich verstehe die ganze Geschichte mit Bailey sowieso nicht so richtig und ich bin mir auch immer noch nicht 1000%ig sicher, dass er wirklich bei AEW landet.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass Interesse da ist, das sicherlich.
Das auch, aber es hieß ja zwischendurch schon so nach dem Motto, ja, das ist schon alles fix, die Tinte ist quasi schon trocken, das muss nur noch verkündet werden. Aber irgendwie kommt, also ich habe manchmal so ein bisschen Angst, dass das so eine Main-Bane-Situation wird.
Ja, es hieß ja auch erst, er wird dann irgendwie fürs Continental Classic gerüchtet, was er jetzt schon angefangen hat. Das ging wohl aber nicht, weil sein Vertrag wohl noch offiziell bis Dezember geht, bis Ende Dezember.
Ja.
Das heißt, das geht nicht. Da hört man auch irgendwie verschiedene Sachen. Das ist, ich bin aber auch ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob er so zur AEW passen würde. Also rein wrestlerisch natürlich auf jeden Fall. Aber er ist halt schon mehr so dieser Indie-Wrestler irgendwie, ne?
Ja, aber zu WWE passt er noch viel, viel weniger.
Na, also, ja, natürlich, ne? Das klar, aber ich glaube, er wäre einfach besser aufgehoben, wenn er einfach jede Indie halt mitmachen würde, die ihn halt haben will. Also jede Indie auf diesem Planeten, ne?
Es ist halt bei Bailey schwierig, weil auf der einen Seite ist er eigentlich in diesem Konstrukt, ja, gleichzeitig habe ich einen Vertrag bei TNA und tritt auch irgendwie im Fernsehen auf und kann aber dann noch die Indie-Bookings machen. Da ist er ja eigentlich gut aufgehoben. Aber gefühlt hat er da inzwischen auch irgendwie alles durchgespielt.
Ja, natürlich.
Und ich sag mal so, wenn New Japan aktuell nicht so wäre, wie New Japan ist, sondern wenn New Japan aktuell so wäre, wie es in der Hochzeit war, sagen wir mal Mitte, Ende der 2010er, dann wäre er, glaube ich, super bei New Japan aufgehoben. Dass man vielleicht aktuell nicht unbedingt zu New Japan wechseln möchte, kann ich verstehen.
Ja, es ist absolut richtig. Ja, von daher ist es halt so schwierig. Und ich habe halt die Angst, wenn er zu AW geht, dass er dann vielleicht auch irgendwie die ersten 3 Monate coole Matches hat. Und dann geht er halt wieder unter, weil eine Bereicherung wäre er sicherlich. Aber das Roster ist halt einfach zu voll. Und man muss halt auch irgendwie mal lernen, dass man vielleicht nicht jeden Wrestler, der halt gut ist, dass man den direkt signed.
Ja, der Punkt ist halt, ich glaube, das wird nie gelernt, weil es gibt ja auch keine Konsequenzen.
Ja, ist richtig.
Die Cards haben unendlich viel Geld. Also, selbst wenn die da Geld verlieren, dann sagen die ja, und die 3 Millionen, mein Gott.
Ja, ist halt egal. Genau, ist egal, ob wir da noch einen Wrestler, der halt 10 Millionen im Jahr dann insgesamt frisst, noch mehr. Aber 10 Millionen ist wahrscheinlich schon hochgegriffen, weil so viel verdient wahrscheinlich ein normaler Wrestler halt nicht.
Richtig.
Josh Alexander ist ja auch interessant, weil der quasi gesagt hat, der arbeitet jetzt nur noch dieses Jahr an Indie-Bookings ab und macht dann keine Indie-Matches mehr.
Bei dem hoffe ich halt auch, dass er nicht so bewegt.
Ist ja die Frage, ist er dafür nicht vielleicht eigentlich schon zu alt?
Ich glaube, Josh Alexander ist jünger, als du denkst.
Ich habe gerade geguckt, er ist 37.
Das ist wäre jetzt für WWE noch nicht zu alt.
Ja, geht eigentlich noch tatsächlich. Aber er wäre halt verschwendet. Also selbst wenn sie ihn auch nur zu NXT schicken, das ist auch, also nee, er passt halt auch einfach vom Stil halt gar nicht rein, ne?
Aber passt er denn bei AEW rein, ist die Frage.
Auch nicht. Also bei TNA ist er eigentlich auch perfekt halt, ne?
Ja.
Also er ist ja super, er ist ein hervorragender Wrestler. Darum brauchen wir ja nicht reden.
Auf
ne?
jeden
Aber
Fall.
Es ist halt irgendwie eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, eine ähnliche Situation, wie es halt bei Mike Bailey ist.
Obwohl die stilistisch eigentlich anders sind, aber ja, die Situation ist ähnlich.
Ist ähnlich, was halt schade ist, ne? Und deswegen,
ja,
weil bei TNA hat er ja eigentlich gesagt, ist er ja irgendwie auch raus. Was ich mir vorstellen könnte, dass er vielleicht dann Scott D'Amore ein bisschen hilft, da hier weiter diesen Maple Leaf Pro Brand auszubauen.
Maple Leaf Pro eigentlich Leute unter Vertrag? Nee, ne?
Nee. Also, bis jetzt nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass da so ein paar Zugpferde dann vielleicht gibt oder die vielleicht auch ein bisschen helfen. Und so ein Josh Alexander sehe ich da vielleicht auch.
Ich könnte mir halt vorstellen, dass es vielleicht irgendwann dann dazu kommt, dass die Leute unter Vertrag nehmen.
Das könnte ich mir auch vorstellen.
Josh Alexander, der erste Name, den ich sehe.
Ja. Was auch gegen WWE Ding sprechen ist, der hatte ja auch schon viele größere Verletzungen. Der hatte zwei große Nackenverletzungen und sowas. Ob dann die WWE, also da sagt die WWE ja dann auch oft, ne, so Leute nehmen wir halt nicht, ne?
Ja. Oder du holst dir die ganzen Verletzungen dann bei der WWE selbst. Grüße an Kenta bzw. Hideo Itami.
Ist richtig, ja. Von daher mal gucken. Aber kommen wir nochmal aufs Match. Was würdest du nur noch so zum Match hinzufügen wollen?
Ja, eigentlich nicht mehr viel. Also war halt eins der besten Matches der Show. Zweitbeste kann man auch als bestes sehen. Hatte eine gute Länge, da fand ich es auch gut, dass es so 10 Minuten ging. Und hat die Erwartung erfüllt.
Absolut. Die Erwartung erfüllt, hat das auch das nächste Match? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, gab es überhaupt Erwartungen?
Das war alles nicht gut, ehrlich gesagt.
Ja, der Main Event, Josh Barnett gegen MVP. Ich glaube, hier scheiden sich auch so ein bisschen die Geister.
Ja, also ich verstehe auch warum. Weil das war ja an sich handwerklich nicht schlecht. Das kann man ja nicht sagen, dass das wrestlerisch schlecht war. Ja. Aber schöne Grüße an Morma an der Stelle, er hat sich ja schon über den Begriff ein bisschen aufgeregt. Ich finde halt, das war ein Altherren-Shoot-Style. Das hat sich halt, die Sachen, die sie gemacht haben, waren ja gar nicht schlecht, aber das hat sich halt gezogen. Ich weiß nicht, warum das 13,5 Minuten lang sein musste. Ja, hätte man da nicht 3 Minuten wegnehmen können und die bei Greening in Crew draufhauen können? Also, oder 3,5?
Ja. Zum Beispiel, ja.
Man hat halt die Längen hier gespürt, es waren ein paar Aktionen, die ganz cool waren. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand das Match nicht furchtbar. Ich habe bei Cage Match 5 Punkte gegeben, ja. Aber 6,38, was es bei Cage Match hat, sehe ich hier halt nicht. Und als Main Event, also es hat die Show schon ein bisschen runtergezogen, fand ich.
Ja, absolut. Also ich bin da auch eher bei dir. Hat mich jetzt auch so nicht so abgeholt. Ich fand jetzt auch MVP jetzt nicht so krass überzeugend. Bei Josh Barnett ist ja immer so ein bisschen, ne, du weißt, was du kriegst. Ist ja auch per se.
Das Beste an MVP war noch die Reaktion der Leute mit diesen We Heard People Chants. Das war
ja,
ganz
das,
nett.
Das war ganz cool, wie geil die Leute doch drauf abgegangen sind, aber ja, also der Begriff Altherren-Catch trifft es hier schon ganz gut. Das sind irgendwie so die zwei Onkels, die so auf der Familienfeier so ein bisschen miteinander rangeln wollen.
Ja, das trifft es ganz gut.
Irgendwie halt so. So dachte ich so auch nochmal, ja, wir wollen nochmal zeigen, dass wir es auch noch können. Hier, der Jugend von heute wollen wir es zeigen.
Aber der Punkt ist halt, Barnett ist dann der Onkel, der auch so weiter ins Fitnessstudio gegangen ist und MVP ist eher der Onkel, der sagt, so jetzt nach 10 Jahren zeige ich es euch nochmal.
Ja, genau. Dann so, ja, weiß ich, dann hat man ja noch irgendwie, ist auch nicht ausgeschlossen, dass es das normal gibt, dass vielleicht MVP sowas auch nochmal, da sage ich auch ganz ehrlich, also MVP jetzt nochmal bei Bloodsport brauche ich wirklich nicht.
Nee, brauche ich auch absolut nicht. Ich finde die Rolle, die er da im Hurt Business gefunden hatte bei AEW, war gut.
Ja.
Er hat den Leuten da auch sehr, sehr viel Positives gebracht, die da mit in der Gruppierung waren. Also das ist jemand, da hat da absolut seinen Platz. Als aktive Wrestler brauche ich nicht.
nee, auf gar keinen Fall. Und ja, Josh Barnett hat dann ja auch nochmal gesagt, nur eine kleine Promo gehalten, ja, hier MVP, die sind ja auch, haben ja irgendwie auch ein bisschen zusammen trainiert. Oder ich glaube, Josh Barnett hat ihm dann im Kampfsport ein bisschen mittrainiert.
Genau. Übrigens, was ich gerade falsch gesagt habe,
ja.
Es heißt natürlich jetzt bei AW Hurt Syndicate.
Ja, ist richtig. Das
war ja bei WWE, aber bei ich finde, er hat sowohl bei der WWE als auch bei, jetzt bei AW ist das eine gute Rolle für ihn, wo er den Leuten viel bringt. Und die Leute sind ja, außer Cedric Alexander, der noch bei der WWE dabei war, ansonsten sind die Leute ja auch identisch.
Eben.
Ja, beides mal Lashley und Shelton Benjamin.
Genau. Da habe ich mir auch gedacht, wenn doch MVP jetzt schon kommt, also jetzt wird es ja sowieso aufgrund der Situation schwierig, noch überhaupt AEW-Leute zu booken, aber so ein Shelton Benjamin, also erstmal, es haben ja alle im Hurt Syndicate tatsächlich einen Shoot-Hintergrund.
Ja.
Und so jemand wie Shelton Benjamin bei Bloodsport wäre doch richtig geil.
Ich könnte mir auch Lashley da gut vorstellen.
Lashley, also Lashley gegen Josh Barnett, das ist was, bevor das Ganze passiert wird, das hätte ich sowas von gesehen.
Das nehme ich tausendmal mehr als Barnett gegen MVP.
Ja, aber da weißt du ja auch, das ist dann so ein Auf-die-Fresse-Ding, einfach so ein Gekloppe halt dann irgendwie so 10 Minuten oder sowas.
Und es geht ja gar nicht so primär ums Alter, weil Lashley ist ja sogar ein Jahr älter als Barnett und Lashley ist nur ein paar Jahre jünger als MVP, aber Lashley ist halt immer dabei gewesen, während MVP jetzt halt lange raus war, ne?
Ja, und guck dir mal Lashley an, der ist ja immer noch krass fit, ne? Also so ist er jetzt nicht, ne?
Ich finde, Lashley ist gefühlt die letzten 15, 20 Jahre nicht gealtert.
Ja, das auf jeden Fall. Und ja, ich meine, der war ja bei der WWE, als er zurückkommt, ist auch nochmal Main Event, also der hat es ja schon noch drauf, ne?
Auf jeden Fall.
Und dann, wie gesagt, er war durchgehend immer da, wenn er dann kein Wrestler war, hatte er, war halt MMA-Kämpfer, also er war halt immer irgendwie noch sportlich oder kampfsportlich aktiv.
Ich weiß nicht, wie oft er bei TNA World Champion war.
Eben, da hatte der ja auch einen guten Run, also der zweite Run, der erste war jetzt auch nicht so gut, aber
genau.
Von daher, und so jemand würde ich, also den hätte ich ja echt gerne mal beim Bloodsport gesehen, weil der war ja auch sogar Ringer vorher noch.
Ja.
Das heißt, der ist ja, hat ja eine Kombination aus beidem, also Ring und MMA. Also, das könnte schon cool werden. Auch Shelton Benjamin, der ja auch einen Ringer-Hintergrund hat, wäre bestimmt auch geil.
Und dann kommt noch Leo Rush als Hype-Man von Bobby Lashley zurück. Lashley.
Naja.
besser als der Blackheart-Charakter.
Good point, Punkt für dich. Ist richtig. Und ja, Barnett hat dann noch gesagt, dass er auch in die Hammerstein-Show will auch Bloodsport bringen.
Ja.
Bin mal gespannt, was da so geht.
Sollte man vielleicht sollte man wirklich gucken, dass man weniger reine Bloodsport-Shows im Jahr macht und dann vielleicht ab und zu einfach mal so einzelne Matches irgendwo reinbringt. Finde ich an sich gar nicht schlecht.
Ja, warum nicht wertet auch so eine Karte so ein bisschen auf dann vielleicht so, also oder ein bisschen Abwechslung halt rein, ne? Fände ich auch nicht verkehrt. Und es gibt sogar noch ein Bloodsport-Match bei irgendeiner GCW-Show von den 8000 noch vorm Hammerstein. Das ist Royce Isaac gegen Josh Barnett in Bloodsport Rules. Ich weiß aber nicht mehr, bei welcher Show das ist.
Was kommt denn jetzt noch alles bis Bloodsport?
Ja.
Ja, genau.
Ich schau mal.
Ja, genau. Wir hatten jetzt am 1.12., also jetzt vor kurzem, hatten wir noch Say You Will. Das war in Chicago.
Das ist übrigens bei der Show in L.A. Highest in the Room 3, da gibt's Josh Barnett gegen Royce Isaac. Ah, steht nichts vom Bloodsport Rules, also scheint ein normales Match zu sein.
Okay. Das ist dann wahrscheinlich wieder im Ukrainian Cultural Center, ne?
Ja.
Na, das ist ja die Standard-Location von denen in Los Angeles. Ja. Zum Abschluss, zwei Fragen noch. Erstens, wie würdest du Bloodsport insgesamt sehen?
Ich fand's gut, ich hatte eigentlich wieder meinen Spaß damit, war gut zu gucken. Es war drei wirklich Top-Matches. Viel solide. Ja, wie du eben schon gesagt hast, der Mainer hat es dann schon ein bisschen runtergezogen. Also ich würde sagen, es war nicht die beste Bloodsport-Show, es war aber auch nicht die schlechteste. Es war so ein gutes Mittelding, würde ich sagen.
Ja, ich habe 7 Punkte gegeben.
Ja, hier bei Casual ist es bei 7,42. Ich finde 7 ist fair dann tatsächlich. Also für eine 8 hat es nicht gereicht, aber unter einer 7 würde ich auch nicht gehen tatsächlich. Dafür hat es schon drei gute Matches. Deswegen, ja, 7 ist fein.
7,42 finde ich aber auch okay, dass es quasi noch bessere 7 Punkte gibt, weil es ein paar Sachen gab, die, glaube ich, anderen Leuten einfach mehr gefallen haben als uns.
Ja.
Deswegen,
ja.
Das ist in Ordnung.
Nee, finde ich auch eine faire Wertung tatsächlich. Das ist, das finde ich auch legitim tatsächlich.
Und zweite Frage, das ist auch dann der Abschluss. Was glaubst du, wie wird das bei GCW The People versus GCW, also im Hammerstein Bowl? Meinst du, das wird total die Banger-Show? Meinst du, das wird eine gute Show? Meinst du, das wird ein Reinfall? Ich kann es im Moment überhaupt nicht sagen, ehrlich gesagt.
Ich kann es auch im Moment noch gar nicht einschätzen. Es ist ja auch noch nicht so viel, noch nicht so viel announced, weil ja immer noch irgendwie 9 Shows sind bis dahin. Ah. Ja, oder so. Und also dieser, ne, dieses ganze Main Event da, beziehungsweise Effie gegen Ellie mit Sieger geht ins Main Event. Je nachdem, wie das halt dann halt die Show beendet, könnte es, glaube ich, schon. Also, das könnte sehr viel davon abhängig machen, wie die Show am Ende in Erinnerung bleibt.
Ich möchte noch was anderes reinwerfen, da haben wir gerade gar nicht drüber geredet. Es gibt ja dieses Gerücht, dass die Karten sich so schlecht verkaufen.
Ja.
Und da wurde unter anderem von GCW-Fans auch behauptet, dass die quasi von AEW-Fans wurde behauptet, dass GCW Karten umsonst verteilt hätte, während AEW gesagt hat, nee, wir haben nur Flyer verteilt. Es gab aber so ein Raunen, das gesagt wurde, bislang wurden nur 600 Tickets verkauft. Das ist auch so eine Frage. Was passiert, wenn da am Ende nur 800, 900 Leute kommen?
Weil knapp 2500, glaube ich, ne?
Ja, und ich meine, bei der ersten waren über 2000 da, also in 2022.
Ja, wenn du jetzt Brad Lauderdale fragst, ist es wahrscheinlich, weil AEW 3 Wochen vorher veranstaltet?
Ja. Wenn du mich fragen würdest, würde ich dir vielleicht auch sagen, dass das vielleicht, das habe ich mir damals schon gedacht, und das könnte jetzt noch mehr zum Faktor werden, ist es so schlau, wenn ich im Januar eine der größten Shows überhaupt habe und sag hier, ich beweise jetzt, dass wir das doch können und wir wetzen die Scheiße von damals aus. Das erst im Oktober anzukündigen? Weiß ich nicht.
Ist vielleicht ein bisschen knapp, hast du recht. Das ist natürlich auch so ein Ding, wenn die dann nachher in so einem halbvollen Hammerstein Ballroom nur sind, ist halt auch kacke. Also, es hat das Potenzial schon gut zu werden, weil wie du eben auch schon angedeutet hast, wie soll es noch schlimmer sein als beim letzten Mal?
Obwohl ich ja sagen muss, ich persönlich fand die Show ja gar nicht so schlimm. Allerdings, ich glaube, damals ist man eher, also das Schlimme an der Show war ja eigentlich eher das, was danach passiert ist. Ich meine, die Show selber, die war jetzt auch nicht überragend, aber ich finde zum Beispiel 4,95 bei Cagefish finde ich ein bisschen wenig. Ich hatte so gesagt, da zwischen 5 und 6 und war doch eher noch bei 6. Es war halt, wenn es irgendeine random GCW-Show gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, aber für diese große, groß gehypte Show und so, ist es halt hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das kann man auf jeden Fall sagen. Aber diese Show hatte, ich habe mir nochmal offen, über 2000 Zuschauer. Mhm. Und das müssen sie dieses Mal erstmal kriegen.
Die müssen sie erstmal kriegen, die sind auf jeden Fall nicht gegeben. Ist ja doch die Frage, wie viele, die halt das letzte Mal quasi abschreckt, die dann sagen, beim letzten Mal war nicht so geil, gehe ich nicht hin oder so. Gibt es vielleicht auch...
Ich gehe sogar noch weiter. Die Frage ist, wie viele von denen, die damals GCW-Fans sind, sind jetzt noch GCW-Fans? Und wie viele sind neu dazugekommen? Weil die Liga hat sich ja in der Zeit gefühlt zweimal neu erfunden.
Ja.
Das ist ja, also guck dir mal zum Beispiel an, wie GCW noch so Anfang 2023 war. Guck dir mal an, wie es jetzt ist.
Ja. Ist absolut richtig. Von daher weiß man nicht. Ne? Also es ist ja auch, also wie ich schon sagte, es ist schon was ganz anderes, als auch von der Identität einfach ist es irgendwie was anderes geworden, ne?
Ja, total. Also ich finde,
also
ich
weiß nicht, wir haben jetzt halt keine Identität mehr, ne?
Ja, und vor allen Dingen, wir haben vor 2 Jahren davon noch gesprochen, so, oh, Liga mit irgendwie so ein bisschen Schmuddel-Image, weißt du noch hier, oh, bei dem Matt Cardona-Match haben die Pizzakarte in den Ring geworfen und so.
Ja.
Und jetzt, ja, wir haben eine WWE-Partnerschaft und wir machen irgendwelche Hochglanz-Shows und irgendwelche Malls und so. Aber gleichzeitig machen wir auch noch Deathmatch-Turniere und booken Dr. Redacted. Also, weiß ich nicht.
Ja, genau. Ja, ist also, richtig.
Nichts gegen Dr. Redacted, aber Dr. Redacted ist halt das Gegenteil von Mainstream werden.
Ja, ja, absolut. Und da also, man, ja, das ist halt so, man will halt alles sein, man ist dadurch aber irgendwie gar nichts. Ja, schwierig. Und das, also, ich sag mal so, es könnte eine coole Show werden, es hat aber auch durchaus Potenzial, dass es halt wieder ähnlich wird wie beim letzten Mal.
Das, also ich sag ganz ehrlich, da kann zwischen richtig gut und richtig schlecht alles dabei sein. Und das muss nicht nur unbedingt an dem passieren, was im Ring passiert. Weil wer weiß, was dann. Ich habe auch immer noch Angst, dass sich irgendwie GCW und AEW hinter den Kulissen einigen und dann machen die da irgendwelche Engel draus oder so. Und da habe ich gar keinen
Bock drauf. Halte ich auch nicht für. Also ich glaube nicht, dass es von vornherein Engel ist. Dass das nee, schon
aber, echt die drehen
ist,
das dann, aber die drehen das
genau,
dann so.
Genau, dass es dann so drehen, dass es dann halt einer wird. Und das finde nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Das muss echt nicht sein. Nee, also bitte nicht.
Und ich frage mich auch noch so, was passiert, was wir jetzt nicht wissen, weil GCW hat uns ja zuletzt oft überrascht. Stichwort Ethicus Koga und Ricky Starks, auch wenn das dann am Ende nicht geklappt hat.
Ja.
Ich bin immer noch hundertprozentig überzeugt, dass die Sache mit Ethicus dann eine Tür aufgestoßen hat und wir werden irgendeinen der verlorenen Söhne zurücksehen. Und ich sag entweder Alex Colon oder RSP.
Also meinst du dann vor jetzt oder bei der Show?
Bei Hammerstein Ballroom. Weil also, ich glaube sogar fast eher, dass es ASP ist, weil ich glaube, dass Brad Lauderdale besessen ist von diesem Narrativ des da kommt alles full circle. Und deswegen ist das ja auch mit Ethicus so gemacht worden, wo er dann das Schild hat, wo dann Guilty draufsteht, ja, Not Guilty draufsteht. Not Guilty,
ja.
Weil das ja die Show war, nach der er sich quasi aus GCW verabschiedet hat und dann Circus gegründet hat und so. Und deswegen könnte ich mir halt gut vorstellen, dass es RSP ist. Können wir aber auch vorstellen, dass es Alex Colon ist, der sich ja auch im Streit mit GCW getrennt hat und dann gesehen hat, dass das Gras auf der anderen Seite doch nicht so grün ist, sagen wir mal so.
Ja, ja.
Beziehungsweise gewisses Gras ist da sicherlich grün, aber anderes.
Ja, ja.
Das wäre auch ein Kandidat, wo ich mir vorstellen kann, dass der zurückkommt.
Durchaus. Ich glaube aber auch, RSP persönlich, glaube ich, auch ist wahrscheinlicher.
Und am Ende ist es dann so Eddie Only oder so.
Eddie Only.
Eddie ja. Only und Gregory Iron.
Genau. Vincent Nothing, aber ohne Ricky Shane Page.
Also einfach nur in Nothing, kein Face.
Genau, einfach nur Nothing. Einfach in Nothing. bleibt spannend. Ich bin auch mal gespannt, ob wir Ethicus Koga vorher nochmal sehen.
Ja, das ist ein guter Punkt.
Also muss ja schon irgendwie, um irgendwas aufzubauen. Also eigentlich muss man ja... Also, nee, geht gar nicht. Ich habe gerade gedacht, eigentlich müsste ja irgendwie Koga gegen Brandon Kirk machen. Aber Brandon Kirk hat sich ja für das Leitermatch schon angekündigt.
Aber ich hoffe übrigens, wenn sie wirklich RSP zurückbringen würden. Bitte GCW, bitte. Reanimiert nee. Nicht die 4-4-0-Story. Bitte macht auch nicht diesen Unsinn weiter, den sie zuletzt in manchen Ligen gemacht haben. Wo es dann 4-4-0 Green und 4-4-0 Yellow gab. Ich brauche nicht 4-4-0 und erst recht, ich brauche 4-4-0 Wolfpack.
Also, nee, also da kannst du es direkt vergessen. Da kannst du die Leute direkt alle wieder rausschmeißen. Da kann Ethicus Koga direkt wieder quitten nach der nächsten Hammerstein-Show.
Da gründet er Circle 7.
Ja, genau. Nee, also ich hoffe nicht, dass Lord Daniel so dumm ist.
Boah, ich weiß nicht, ich würde es ihm echt zutrauen, muss ich ehrlich
sagen. Das ist das Problem, aber bitte nicht. Nein.
Weil Brad auch immer wieder so WCW-Russo-Anwandlungen hat.
Ja, ja.
Hallo Cage of Survival.
Ja, hallo Cage of Survival,
genau. Hallo 5 Titelwechsel in 8 Sekunden.
Das war doch schön. Alter. Okay, lass uns diese Aufnahme lieber jetzt beenden, sonst wird das hier noch irgendwie eklig.
Das ist richtig.
Ich danke an allen, die bis zum Ende zugehört haben über dieses kleine Double-Feature hier. Danke auch an dich, Sebastian.
danke an dich, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und Bloodsport ist auf jeden Fall immer was Besonderes, das muss man sagen.
Definitiv. Wie gesagt, man soll es vielleicht nicht übertreiben, gemacht mal ein bisschen vielleicht weniger machen. Es ist halt schon eine Marke, also ich kann schon verstehen, warum man es macht. Es ist ja auch, das hat ja Lauderdale im Zuge dieser ganzen AEW auch gesagt, meinen sie alle irgendwie, ja, bei Bloodsport geht das wohl, das ist ja eigenständig von Josh Barnett. Und da hat halt Leute gesagt, so, nee, das gehört immer noch zu GCW, das wird halt nur von Josh Barnett gebuckt.
Haben wir auch schon anders gehört.
Haben auch schon anders gehört, ja, also das ist immer alles so, ja. Aber ja, wie es dann hier weitergeht im Catch Club, hörst ihr dann demnächst und ich wünsche euch allen bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut und bis zum nächsten Mal hier bei uns. Tschüss.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.